Dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Warum gehst du kaputt? Geh doch nicht kaputt.
Ja, doch, weil ich nervös bin, weil mich die ganze Technik nervös macht. Und,
Die Technik macht dich schon nervös.
Ja, hast du aber einen schlechten Ruf ausgesucht. Ihr kommt immer.
Dann kauf dir mal eine teure Spülmaschine. Du kommst nicht mehr im Schlaf im
Nachbarzimmer. Wer hat das Objektiv zu Hause vergessen? Und ich musste, das hat mich jetzt eine Dreiviertelstunde gekostet, nochmal in die Stadt reinzufahren. Und du sagst,
ja, aber objektiv betrachtet ist das gar nicht so schlimm.
Objektiv betrachtet ist das gar nicht so schlimm. Ja.
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Diese Folge wird gepowert, sagt man gepowert?
Powered. Oder? Powered by.
Gepowert oder gesponsert
von Redley.
Heißt es nicht Redley? Ich glaube, es heißt Redley.
Redley.
Weil es hat ja was mit Redley.
Was ist denn Readly, Gary?
Readly, ich glaube, das kann man am besten erklären, dass das sowas ist wie Netflix für Magazine und für Zeitungen tatsächlich.
Und das ist eine Flatrate.
Flatrate auch, ja, aber du hast über 5000 Magazine. Also im Grunde.
Nochmal, das glaube ich nicht. Über 5000 Magazine, Gary.
Also im Grunde.
Das ist Wahnsinn, Steve.
Das ist ja der Wahnsinn.
Also im Grunde hast du die Bahnhofsbuchhandlung in deiner Tasche.
Die Bahnhofsbuchhandlung in der
Tasche? Ja, weil das war immer für mich die Anlaufstelle für internationale Magazine, weil...
Du lädst dir die App runter auf dein iPad oder auf dein Ding?
Du kannst dann, du hast alles, vom Goldenen Blatt bis über die Empire, Rolling Stone, Wired, Game Pro habe ich gesehen.
Das Tolle ist ja auch, dass es ja auch englische Magazine gibt.
Ja, ich sag ja. Also
die hast du dann sofort. Weil mein Problem ist gerade, ich habe auch englische Magazine abonniert. Auf Papier.
Was denn zum Beispiel?
Das ist zum Beispiel die Empire. Und das dauert ewig und 3 Tage im Moment, bis die zu Hause ist.
Da entfallen natürlich Anfahrtswege, das muss man auch klar sagen. Gerade nach London oder so, wenn du das da kaufst. Es entfällt natürlich das Papier.
Das Papier ist auch ökologisch. Also, ne, das ist schon eine.
Ja, und wie gesagt, die Auswahl ist gigantisch. Also, das ist.
Aber das kostet doch bestimmt ein Schweinegeld, Gary.
Nee, es kostet tatsächlich.
39 Euro?
Nein.
Thorsten. Kostet es 29
nein.
Euro?
Nein.
Noch weniger?
19,90 Euro?
Nein, auch da bist du falsch gewickelt.
Sondern?
9,99 Euro im Monat. Jetzt kommst du.
Das ist ja sehr ein Schnäppchen.
Ja,
das ist gut, aber das Tollste ist, dass wenn du das erstmal ausprobieren willst, dann kostet das gar nicht so viel.
Nee,
das
kostet gar nicht so
das
viel.
Das kostet nämlich für 2 Monate zum Ausprobieren.
Genau.
1,99.
1,99 kann man sich das auf sein, nicht nur auf Apple-Produkte, also nicht nur iOS, sondern auch Android-Tablets laden. Und alles, was man dafür tun muss, ist auf readly.com, Streter Bender Streberg, readly.com/
Streter Bender Streberg.
Tatsächlich mit Ich habe immer gedacht, würde nicht gehen.
Das geht?
Ja.
Das haben die hingekriegt.
Meine Website ist auf www.thorsten-streter.de. Was jetzt hiermit nichts zu tun hat.
Und das hat über rein gar nichts.
Das heißt, wenn unsere Zuschauer und Zuhörer jetzt bei readly.com/streter-streberg.de reingehen, nicht, also,
Nein,
readly.com/streter-streberg. Dann können die das für 2 Monate für 1,99 haben.
Testen.
Ganz genau. Ist ja total unverbindlich.
Und total unverbindlich. Man kann es monatlich kündigen und,
um es kurz zusammenzufassen. Wir finden die Idee generell gut, dass unser Podcast gesponsert wird oder powered wird bei, haben aber auch lange überlegt, von wem. Das meiste wollten wir einfach mal nicht, weil irgendwie, weiß ich nicht.
Penisverlängerungen und so, weil wir das auch nicht nötig haben.
Verkürzungen, auch so eine Sache, wo ich gesagt hätte, gut, dann spendest du halt die Hälfte. Aber, ist ja noch genug da, aber, Kadabra. Aber tatsächlich ist es so, dass wir natürlich große Streaming-Anbieter-Freunde sind und tatsächlich auch viele Zeitschriften lesen, viele Fachzeitschriften und dergleichen Dinge mehr. Und wenn es dann eine Flat gibt, die es mir ermöglicht, ohne komplexe Abo-Modelle für jedes einzelne Teil alles durchzuballern, was es auf der Seite gibt. Und es ist vollumfänglich, sind es fast alle Zeitschriften, wirklich, von der letzten Oma-Postille bis zu großartigen Sachen wie Empire. dann finden wir das gut. Und deswegen werben
oder
wir dafür.
Total Film oder so.
Und das ist ja, Film ist und ist ja auch eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Und heute.
Und, ach, das auch.
Oh. Vegetarisch kochen, hallo.
Hm. Oh, sehr, sehr gut. Ja, und das Schöne ist natürlich auch, dass wir natürlich, ich lese ja auch, was für Zeitschriften liest du denn eigentlich so?
Naja, ich lese halt meine Wired lese ich tatsächlich gerne, ja. Um da so technisch so ein bisschen up-to-date zu sein. Und dann natürlich die Empire, meine Lieblingsfilmzeitung.
Absolut, ja. Ne?
Aber ich lese tatsächlich auch gerne Psychologie heute zum Beispiel. Und ich das habe so ich da, das ist damit, ja, warum nicht?
Hast du das abonniert?
Nee, aber so. Das habe ich mir immer gekauft.
Was mich ja interessiert, was liest denn Thorsten Sträter für Zeitschriften?
Thorsten Sträter liest zum einen Computerzeitschriften, weil ich auch als Computerexperte jetzt nicht so, ich bin schon ein bisschen darauf angewiesen, dass es mir wie einem Kind erklärt wird, viele Sachen. Ich kaufe, woran ich vorbeikomme und ärgere mich, und das ist jetzt ganz ehrlich jetzt, ohne dass es so klingt wie von QVC oder so. Ich ärgere mich über die Stapel sich ansammelnder Zeitschriften im Kofferraum, weil meistens fahre ich zum Griechen und habe ich mir eine Zeitschrift wieder gekauft. Dann lese ich die wieder. Ich gucke keinen Film beim Griechen, weil das ein bisschen sehr exponiert ist, da ein iPad aufzubauen und Kopfhörer rein und lese dann viel. Ja. Und ich persönlich finde eine Flatrate, es ist ja buchstäblich eine Flatrate für Zeitschriften, Printmedien absolut brillant. Vor allen Dingen, wenn es sich simpel umsetzen lässt, wenn ich sagen kann, dann guck mal die Zeitung, öffnen, lesen, ja. Feierabend.
Ja, genau. Prima Sache. Danke an Radley und los geht's mit unserem Podcast. Das war die Werbung.
Sozusagen. Das war die Werbung.
Hallo und herzlich willkommen zum 79. Podcast von Sträter, Bender, Streberch. Mein
Name. Das wäre geil, wenn es so ein Subjektiv gäbe, wo einer drauf aussieht wie Scheiße.
Das gab's bei, wie hieß der Woody Allen mit Deconstructing Harry, wo der Robin Williams die ganze Zeit unscharf war. Stimmt. Weißt du noch?
Ja, ja, ja.
Daddy's out of focus, Daddy's out of focus. Der ist die ganze Zeit.
Oh, hab ich nicht.
Hast du das denn gesehen? Die haben da gedreht und der Kameramann immer, Scheiße, ich krieg den nicht scharf. Und Robin Williams war den ganzen Film über unscharf. Der war einfach out of focus. Der kam dann nach Hause, machte die Tür auf, war unscharf und die Kinder um ihn herum, Daddy's out of focus.
Das ist mein Humor.
Also, lass uns mal direkt mal richtig einsteigen mit den traurigen Sachen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt älter sind als andere. Wir sind ja alle drei über 50. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass wir eigentlich jeden Monat immer irgendwelche Nachrufe machen müssen im Moment. Du hast so einen schönen Nachruf getwittert auf Fips Asmussen,
ja.
Thorsten.
Ja, Fips Asmussen, sehr, sehr, sehr traurig. Was heißt sehr traurig? Die Leute werden alt und dann sterben sie, aber Fips Asmussen war halt jemand, du kannst immer sagen, Fips Asmussen, Meister der flachen Witze, klar waren das flache Witze, aber wenn du 4000 flache Witze hast, dann ist das wie eine Flächenbombardierung, böses Wort. Und Fips Asmussen war halt, ich vermeide den Wort Kult, weil das immer so trutschig ist, aber er war halt eine Legende, einer von denen, die Bühne gebraucht haben, der immer noch auftreten gegangen ist, was ich absolut nachvollziehen kann.
Der hat ja irgendwie
drei Stunden gespielt, sie haben Tisch gesetzt, vorher einen Sekt getrunken, um den Kreislauf anzukurbeln und hat mich geschockt, weil ich dachte, Fips Asmussen ist auch jemand, wo du gesagt hast, okay, der wird einfach 1000 Jahre alt, damit hat sich das Ding.
Hast du die Kassetten gehabt eigentlich oder hast du das gehört so im Urlaub, so auf langen
Autofahrten? Wir hatten die Kassetten, ich habe die Hälfte nicht verstanden als Kind, absolut nicht.
Und hast trotzdem gelacht wahrscheinlich.
Dann habe ich die CDs gehabt, 2, 3. Ich habe natürlich auch das Hörbuch, Oliver Kalkofe liest Fips Asmussen. Ja. Und ich habe ganz viel in den letzten Jahren auch auf YouTube gehört und mochte den sehr, sehr gerne. Weil du hast bekommen, was du gesehen hast. Es war nicht der große Kunstgriff, sondern du konntest den rausschicken, ne, in der Schiebermütze. Dann hat er gesagt, so, Herrschaften, dann hat der angefangen.
Pass mal auf.
Egal, ob der 5 Minuten Zeit hat oder 3 Stunden Zeit.
Und dann hat er geballert.
Geliefert. Und es war egal, ob einer von 4 Gags nicht so gezündet hat, weil es kamen noch 800 weitere. Und das ist halt, und da bin ich schon dankbar, dass es das Internet gibt. Weil wenn du wirklich auf YouTube gehst, wirst du feststellen, alles, also viel, wahrscheinlich nicht mal alles, aber viel ist von ihm noch da und das macht auch Leute wie Fips Asmussen unsterblich.
Definitiv. Irgendjemand hat geschrieben, er war der Markus Krebs seiner Zeit, worauf ich gedacht habe, es ist eher umgekehrt. Also entschuldige jetzt bei allem Respekt für Markus, aber Fips Asmussen hat da die Latte einfach hochgelegt. Ich habe mir ich habe eine LP von ihm, eine Mütze voller Witze und habe mir die nochmal angehört und habe gedacht, so, mein Gott, wie kann der sich das alles so gemerkt haben? Das ist ja auch eine, das ist ja auch eine Rechenleistung. Da ist ja auch die,
absolut.
Da ist, der muss ja eine Festplatte gehabt haben an Dings. Also wir wissen ja, wie es ist, sich Texte merken zu müssen und Sachen auswendig zu lernen. Das wird ja jetzt mal unter uns im Alter auch nicht unbedingt leichter.
Was?
Genau. Ja. Und der hat wirklich bis zum Schluss, den haben sie wirklich von der Bühne runtergetragen, Fips Asmussen.
Tatsächlich?
Ja, nein, den haben sie nicht von der Bühne runtergetragen, tatsächlich, aber das hätten sie sicherlich gemacht.
Ja, so. Aber der hat wirklich
gespielt. Die haben sie liegen lassen.
Das wäre noch eine super Pointe gewesen, aber der hat gespielt bis zum Schluss und das ist das Tolle.
Und was man sagen muss, man kann sagen, der Meister der flachen Witze, aber in jedem Programm, von jedem, findet sich ein Gag, der auf den Mechanismen zumindest von Fips Asmussen beruht.
Wir reden jetzt gar nicht mal inhaltlich, sondern
zumindest von den Mechanismen.
Da sind Sachen dabei gewesen früher, wo man sagt, so, könnte man heute so nicht mehr sagen. Aber ich weiß noch, als Fips Asmussen zum ersten Mal im Quatsch Comedy Club gespielt hat in Berlin, da war der ganze Laden voll mit Komikern aus Berlin, die den wirklich sehen wollten. Das war ein historisches Ereignis.
Weil es einfach Fips Asmussen war.
Kommt Dingens. Letztes Mal, als wir aufgezeichnet haben, ist ein paar Tage später Alan Parker gestorben. Und einige Leute haben sich beschwert, ihr habt gar nicht über Alan Parker gesprochen.
Es war für Alan Parker immer noch zu früh, für den Podcast zu spät.
Ganz genau. Sorry. Und Alan Parker, ich habe mir mal sein Werk noch mal angeguckt. Und das war auch wirklich so ein Regisseur, ich will nicht sagen, dass der alles konnte, aber er hatte auch definitiv eine sehr starke Handschrift, Gary.
Ja, das hatte er. Also ich fand, seine Filme waren immer, wenn ich da an Fame denke oder auch die Commitments oder so, die bestachen immer durch diese typische britische, ja, ich weiß auch nicht, wie nennt man das, die sahen immer unheimlich realistisch aus, also unheimlich ehrlich so. Also das, weißt du, so du hast bei Fame, du hast wirklich das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt wirklich diese Schauspielstunde, das ist keine Kulisse, das ist an Originalschauplätzen gedreht und das sind alles Leute aus dem Leben gegriffen und Fame habe ich echt geliebt. Also das war auch überhaupt alle Alan Parker-Filme finde ich gut.
Und er hat ja nicht auch Mississippi Burning?
Und das ist der Hammer. Genau. Weißt du, von wann der ist? Von 88. Ich habe gedacht,
Mississippi Burning ist auch ein Meisterwerk.
Mit Willem Dafoe und Gene Hackman. Was für ein Brett von Filmen. Immer noch brandaktuell.
Alan Parker, hier, Mickey Rourke, Robert De Niro, Angel Heart.
Natürlich auch.
Quasi der Film auch meiner Jugend.
Das war so ein Film, du hast förmlich die Hitze, so diese feuchte Hitze von New Orleans.
Schmierlappigen durchgemüllten Leinenanzüge von Mickey Rourke, der sich offensichtlich jeden Morgen zum Block Biskin gekämmt hat. Ja. Dann diese Sonnenbrille mit dem Nasenschützer, den er immer trug, um die Nase nicht zu verbrennen. Habe ich lange nachgesucht. Gab's gar nicht. Und tolle Musik. Und Lisa Bonet,
der
geköpfte Hühner.
Robert De Niro,
der ein Ei pellt.
Mit den manikürten Fingernägeln. Übrigens, in Angel Heart nicht synchronisiert von Christian Brückner.
Sondern
von Joachim Kerzel. Hat mich auch. Ich habe noch mal reingeguckt.
Oh.
Joachim Kerzel spricht Robert De Niro in Angel Heart. Ah, okay. Und er hat Birdie gedreht, zum Beispiel. Auch ein ganz großartiger Film. Evita habe ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen.
Nee, den habe ich
auch nicht gesehen. Bogen drum gemacht.
Ganz toller Film ist.
Musical-Verfilmungen sind immer so, wo ich mir denke.
Da gehst du auch ungern ins Kino, ne?
Geht, ne?
Aber ich habe tatsächlich noch mal nachgeguckt. Die erste VHS, die ich mir gekauft habe, damals 89, das war ein Film von Alan Parker, nämlich The Wall.
Ah, okay.
Auch der
The Wall war ja auch.
The Wall sind mir sowas von wie bei Pink Floyd im Allgemeinen. Der hatte ich die Füße abgestorben. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was die von mir wollten.
Nee, ich auch nicht.
Das war echt wie.
Da hat uns einfach die Reife gefehlt.
Was? The Wall hat mich damals.
Too shy, shy, hush, hush. Boah, super komplexe, auflassbare Figuren, Mauer, Kinder. Woher Platten, Song, 12 Minuten lang, ohne Grund. Nur Kongas, Panflöte, Harfe, Eierschneider.
Oder Six Six Sputnik.
Pink Floyd, Alter.
Six Six Sputnik von 87. Was hast du denn gehört zu der Zeit?
Nee, die habe ich nicht gehört.
Adam and the Ants.
Adam and the Ants habe ich gerne gehört.
Also Rest in Peace, Alan Parker, definitiv. Aber Leute.
Und Pink Floyd war ja noch früher, das war ja zur Zeit,
wie
Superman im Kino lief.
Ja.
Also 77, 78.
Pink Floyd war Alan Parker.
78. 78. Pink Floyd, The Wall war von 82.
Ja, aber das Album war.
Das Album war von 79.
Ja.
Genau. Leute, wir müssen über Chadwick Boseman sprechen.
Boseman hat mich geschockt.
Scheiß die Wand an. So ein Kackarsch-Dreckskrebs, ey. Was für ein Kack, ey.
Ja.
Meine Fresse, es hat mich, ich habe dann nicht, ich habe das erst überhaupt gar nicht gerafft. Ich habe die ersten Bilder gesehen, habe gesagt, so, was ist da denn irgendwie, keine Ahnung. Aber ich wusste das auch nicht. Und ich glaube, der hat das ja wirklich, ich meine, Gary, du weißt das ja auch, Krebs ist ja auch eine sehr, sehr private Sache.
Ja. Und deswegen wirst du jetzt im Podcast darauf angesprochen, Gary.
Naja, wieso? Er hat es ja hinter sich.
Ja, okay.
Aber, naja, aber
Moment. Gary, du weißt das ja.
Moment, aber es gibt Leute, die gehen da total offensiv mit um, wie Christoph Schlingensief, ja, dieses Jahr 10 Jahre tot. Der ist ja richtig nach draußen gegangen. Und die letzten Interviews mit ihm sind ja auch wirklich, das kann man sich ja kaum angucken, ohne anfangen zu wollen, weil er wirklich vom Tod schon geprägt war.
Ja.
Und Boseman hat das schön für sich behalten und privat und auf einmal, buff,
ja,
kam die Nachricht.
Ich habe noch ein irgendwas im Internet gesehen, dass da ist einem schon aufgefallen, dass der so abgenommen hatte. Mhm. Hat dann aber vermutet, dass das mit irgendeiner Rolle zusammenhängt oder so.
Nee, ist nicht. Haben wir gerade, das Video ist nicht gut gealtert. Ja, aber das habe ich aber damals auch bei Freddie Mercury auch gedacht. Ich habe gedacht, ja komm, der hat abgenommen, der ist dünn. Und man hat es irgendwie so, man tut das in so einer Ecke.
Ja, man will das nicht so wahrnehmen. Aber ich kann das aber auch total verstehen, dass er das geheim gehalten hat.
Naja, Chadwick Boseman, das hat 2016 oder so, haben sie eben Darmkrebs diagnostiziert. Mhm. Und dann hat er wirklich zwischen Avengers und den Avengers-Filmen immer wieder Chemotherapien gemacht und Operationen und immer weitergemacht. 21 Bridges gedreht war auch mit Chadwick Boseman, habe ich gesehen.
Seven Bridges, oder?
War das? Nee, 21 Bridges. Seven wäre ein bisschen wenig gewesen, Manhattan wird von 21 Brücken.
Genau. So. Und er hat James Brown gespielt in Get On Up.
Hat er James Brown?
Ja.
Chadwick Boseman
ja.
hat James Brown gespielt. Fantastisch.
Und in dem Spike Lee-Film, den wir jetzt erst
ja, natürlich. Und das ist in The Five Bloods. Und da spielt er ja diesen Vietnam-Typ, sind ja alles Rückblenden. Ja. Und das kann man sich, das ist jetzt echt schwer zu gucken, glaube ich, ne? Weil er spielt ja eine Art Geist schon in diesem Film.
Ja. Naja, aber was man sagen muss, ist Chadwick Boseman, okay, mit 42 oder 43 viel zu früh gestorben. Aber dieser Mann hat seine Diagnose gekriegt, er hat gekämpft und hat seine Zeit genutzt.
Ja, absolut. Ja? Für uns.
Das ist halt.
Ich möchte kurz anmerken, Chadwick Boseman hat auch Jackie Robinson gespielt, den ersten schwarzen Baseballspieler.
Wir hören gerade.
Chadwick Boseman hat den ersten schwarzen Baseballspieler gespielt. Ja. Er hat auch gespielt einen schwarzen Bürgerrechtsanwalt. Ja. Da habe ich mir auch einen Film angeguckt.
Ja, und das ist einfach so schade, wenn man
der Schwarze verteidigt.
Wenn man das nicht sieht, er hat ja mehr gemacht als nur Black Panther. Und dann sieht man einfach so, oh, was hätte der noch alles machen können?
Ja. Gut, aber er hat getan, was er konnte. Und darum geht es halt immer, sich nicht komplett aufzugeben, sondern weiterzukämpfen.
Wenn man eine Lehre daraus zieht, ist, ab einem gewissen Alter sollte man einfach zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Das ist
halt so. Möchtest du jetzt sagen, ja gut, okay, pass auf, der Darm, Krebs tut nicht weh, wie wir alle wissen. Der Darm meldet sich nicht. Krebs tut nicht weh, bis es zu spät ist. Deswegen regelmäßige Vorsorgeuntersuchung.
Ja, das meine ich ja.
Auch zwischendurch, wenn man nichts isst. Einmal im Jahr schadet gar nichts.
Definitiv.
Und solche Sachen sind Pech einfach so. Hm. Na, da will ich keinem sagen. Ja, wäre es mal früher zur Vorsorge gegangen. Das ist dieses.
Nee, das ist wie,
damit auch nicht. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Wo hast du denn zuletzt gesehen? Da könnte ich auch immer so die. Weißt du? Ja. Wo hast du denn. Das ist scheißegal. Zuletzt habe ich den gesehen,
als er mit dem
Autohaus übergeben wurde. Da habe ich das letzte Mal bewusste Erinnerung.
Vor 13 Jahren.
Du Pillemann. So, egal. Jedenfalls trauern wir um Chadwick Boseman. Ich war geschockt.
Hm.
Und dann war ich mir sicher: Autounfall? Und als sie dann sagten Krebs, dann habe ich mir gedacht, okay, er hat es für sich behalten. Und dann ist es das Anrecht eines jeden.
Ja. Wir haben euch beim über unsere sozialen Netzwerke, wir sind ja auch bei Facebook und Instagram und Twitter, wir haben euch gefragt, was euer Lieblingsfilm von Sean Connery ist, der ja 90 Jahre alt geworden ist.
90 Jahre
Sean Connery, 90 Jahre.
Moment, Sean Connery ist tot?
Nein, ist nicht tot, ist 90 Jahre. Hör doch mal zu. Ist 90, irgendwann ist Sean Connery auch tot. Aber bei Gary immer so, ist der tot? Nein, Sean Connery ist 90 Jahre alt geworden.
Wow, okay.
Ja, Hammer.
Ja.
Und ich habe gefragt, welcher ist der beste Sean Connery-Film außer Sardos?
Sardos war schon sehr gut. Woraus es bestand? Das war Wizard of Oz. Daraus ist Sardos.
Ich dachte, du sagst mir jetzt, aus was das Kostüm bestand, aus welchem Material.
War das war Alcantara. Der Bruder von Al Capone und Albano und Romina Power.
Habt ihr Outland gesehen mit Sean Connery?
Neulich erst wieder.
Ja?
Super.
Großartiger Film.
Total gut gealtert.
Das macht mich total wahnsinnig. Du sitzt da so merkwürdig auf diesem.
Ja, das rutscht dir alles runter. Ich weiß
nicht warum. Ja, und du hast halt so eine merkwürdige Figur.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den James Bond-Filmen von Sean Connery und dem Werk, was er danach gemacht hat. Und
er war einer von denen, die wirklich ein Werk danach gemacht haben.
Definitiv.
In der Tat. Sardos war gut. fand ich gut. Also hat mich total überfordert als ja, Kind und Jugendlicher. Als Dystopie, wo ich so, was?
Das war auch so ein typischer Bali-Kinofilm.
Definitiv. Ja, oder ja, so, ja, ja. Zardos, Oberlippenbart, Sexismus, ja, Rumgefliege. Und was habe ich von ihm denn am meisten gemocht? Also natürlich Highlander, ganz klar. Ich mochte ihn auch in The Rock sehr gerne.
Ich wollte gerade sagen, The Rock
ganzen Bruckheimer-Vehikel, wo du gesagt hast, Herr im Himmel. Musik von Hans Zimmer, ich habe sie immer komplett geliebt. Jagd auf Rote Oktober fand ich ihn auch super.
Ich fand ihn super in Untouchables. Also
Er hat immer Würde. Ja. Also wenn er einen Film gespielt hat, immer Würde. Und ich mochte ihn sogar, er war der einzige ernstzunehmende Part in die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Und das war
er
sein letzter
selbst
Film.
Quartermain.
Das war sein letzter
so eine
Film.
Grundwürde verleihen.
Das ist schade, weil sein letzter Film hätte eigentlich Finding Forrester sein können, aber er hat danach noch Liga der außergewöhnlichen Gentlemen.
Ja, der war sehr,
ja, aber
sehr,
lass ihn doch
sehr präsent.
Naja, er hat eine Comic-Verfilmung gemacht. Ich bitte euch, also bitte danke. So.
Untouchables war großartig und Reich der Sonne mit Wesley Snipes. Aber wir dürfen eins ja nicht vergessen, er ist der Papa von Indiana Jones. Und wie hart habe ich das damals abgefeiert. Was für eine geniale Besetzung.
Ja, ja. Was für eine geniale Besetzung, sind irgendwie auch nur 8 Jahre auseinander. Das fand ich richtig sexy. Aber das nicht, aber 12 Jahre oder so.
Aber und
das
ist halt Sean Connery als Vater von Indiana Jones besetzt, ist einer der größten Besetzungskus, glaube ich, in der ganzen
Geschichte. Ja, fand ich auch gut.
Der größte Entertainer aller Zeiten ist 65 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Helge Schneider. Ich weiß, Gary, du kannst mit Helge nicht viel anfangen. Leute, die Helge Schneider nicht
mögen... Stimmt mit dir?
Sie sind mir echt suspekt, muss ich wirklich sagen. Also ganz ehrlich.
Naja, ich finde Helge Schneider super für 2 Minuten. Also
was?
Nein, du hast keine Ahnung.
Helge Schneider, ich
du brauchst alleine 10 Minuten, um reinzukommen.
Ich habe mittlerweile habe ich über die Jahre einen großen Respekt für Helge Schneider entwickelt und als Musiker und als Entertainer auch und hab auch irgendwann dann angefangen, ihn zu verstehen, tatsächlich. So, also er ist mir nicht so leicht runtergegangen wie damals Fips Otto Asmus zum Beispiel oder Fips Asmussen.
Nee, ja, schöner Vergleich.
Ganz ehrlich, mit Fips Asmussen habe ich auch nichts am Hut gehabt. Ich war eher so Otto. Otto, das war die prägende
Figur. Ja, Otto war definitiv für unsere Generation definitiv prägend. Aber dann kam irgendwann mal Helge. Kannst du dich an deinen ersten Auftritt von Helge Schneider erinnern, wo du zugegen warst? Was war das?
Klar. Wo ich nicht reingekommen bin, war in einer Zentralstation in Dortmund.
Ja,
Bahnhof. Da habe ich den ganzen Tag mit einem Kollegen vor der Tür gewartet, ob ich Karten kriege. Und irgendwann kam Helge Schneider raus, Soundcheck, und hat gesagt, wisst ihr, wo ich hier ein Kabel kriege, irgend so ein Kabel? Und dann haben wir gesagt, hier bei Satan in der Innenstadt.
Ja, bei Jellinghaus da.
Und dann hat er gesagt, okay, vielen Dank. Und dann ist er die Treppen runtergegangen, hat uns noch so eine Taube getreten. Hat sie nicht getroffen, ist weggegangen, ist 20 Jahre her. Und dann habe ich ihn gesehen in Unna, ich glaube in der Brauerei in Unna.
Ja.
Und das war richtig super. Das war die singende Herrentorte. Und das war ganz, da hatte ich noch ganz dichtes Haar, das weiß ich noch. Und da habe ich mich auch scheckig gelacht. So. Und ich habe mich immer scheckig gelacht über Helge. Und der Punkt bei Helge ist, den kannst du auch nicht nur lieben oder hassen, das stimmt auch nicht. Helge ist so, der holt dich nicht ab, wie man immer sagt. Man muss den Kunden ab, das stimmt nicht. Helge kommt mit einem sehr bunten Bus. Ja. Wenn du einsteigst, nimmt er dich mit.
Ja, ja, genau.
Aber er holt dich nicht ab.
Ob du vorne oder hinten einsteigst.
Ja, mit dem Fahrrad nur vorne. Aber generell nimmt er dich, er holt dich nicht ab, aber er nimmt dich mit, wenn du bereit bist zuzusteigen. Hm. Und das ist Helge Schneider,
ist das,
wahrscheinlich ein Genie, was wir erst in 20 Jahren so richtig verstehen. Hm. Verstehst du?
Ja.
Irgendwann wird mal einer hinkommen, wird ein Kompendium erstellen von 8 Blu-rays. Vielleicht gibt es da irgendwas. Naja, ich meine, weißt du, so richtig so. Und dann sagst du, was für eine kranke Bandbreite der Typ hatte. Also der wird dann noch leben, so meine ich das nicht. Aber du weißt, was ich meine. Helge ist ein Genie.
Na, es gibt diese DVD, es gibt natürlich die Film-DVD-Box, die Filme, die er gemacht hat. Und es gibt, ich habe sie ja auch schon mal ins Bild gehalten, diese wunderbare 11-DVD-Box von unseren Kollegen von Turbine. Mit ganz vielen Bootleg-Auftritten, also wirklich mit Auftritten, wo Phil Friedrichs vorne im Publikum gesessen hat, zweite Reihe, und hat das mitgefilmt mit so einer Kamera, halt auch in der Qualität. Und es hat halt wirklich diese Bootleg, es ist halt nicht irgendwie geschnitten und bereinigt und soundmäßig. Und du hast hast wirklich das Gefühl, du bist dabei. Und wenn du früher bei Helge Schneider warst, als ich damals, weiß ich, er hat ja in der Zeche gespielt, in der Kneipe unten oder im Bahnhof Langendreher, die haben mich damals raustragen müssen, weil da sind Sachen passiert, mit denen du einfach nicht gerechnet hast. Wenn du zu einem Auftritt gehst von einem Komiker, egal von welchem Komiker, dann hast du eine bestimmte Erwartung und weißt, okay, jetzt kommt die Nummer, kommt die Nummer. Bei Helge konntest du nie sicher sein.
Nie sicher sein. Und wenn das lustig wurde, dann wurde das so schlimm lustig, dass du das irgendwann körperlich gespürt hast. Du hast gemerkt, wie das hier alles zog. Und dann hast du auch gedacht, jetzt mach, dann warst du dankbar, wenn er mal kurz ein Lied gespielt hat, weißt du? Und das war ganz, also das ist immer noch, ich habe den vor ein paar Jahren erst in Gronau oder gut 10 Jahre oder so, in Gronau gesehen und auch da war es extrem lustig. Das ist halt, der kann ein richtiger, da wollen wir als Humoristen alle hin, dass du rausgehst und sagst, boah, mir tut alles weh.
Genau.
Ja. Obwohl das eigentlich ein bisschen beängstigend ist. Aber bei Helge war das so, dass der einen echt kaputt gemacht hat. Und am nächsten Tag gedacht hast, ah, hier tut's weh, da tut's weh.
Ich habe aber auch Auftritte von Helge gesehen, die nicht funktioniert haben, wo einfach die Erwartungshaltung des Publikums und seine komplett konträr waren. Das war natürlich zu der Zeit 93, als Katzeklo war, wo er dann in so großen Stadthallen spielen musste oder in der Ruhrlandhalle, in der holzvertäfelten Ruhrlandhalle in Bochum. Und da hat er damals dann auch den Strafjazz erfunden. Wenn Leute dazu, es gab einen fatalen Auftritt in Langendreher. Ja, natürlich. Helge Schneider ist, vor allen Dingen geht in die Geschichte ein als der Erfinder des Strafjazzes. Der hat in Wattenscheid gespielt, in der Freilichtbühne.
Strafjazz.
Mit seiner Big Band. Und es war super heiß. Es war vorher noch ein Fußballspiel. Da war Wattenscheid noch in der Bundesliga Anfang 90er, 95. Und dann waren so, alle waren besoffen, ich auch. Und es hat geknallt und alle haben sich gefreut. Und irgendwann fingen mehrere Leute an zu skandieren, Helge, Helge. Und da hatte der keinen Bock drauf. Und dann hat er irgendwann mal nur noch Jazz gespielt. Nichts mehr gesagt, nur noch Jazz gespielt. Und dann war der Auftritt vorbei.
Na, ich sag mal so, das ist aber nicht so, dass man sagen kann, es gab auch Auftritte, die bei Helge nicht funktioniert haben. Helge-Auftritte funktionieren immer. Der Punkt ist, dass du dann manchmal ein Publikum hast, das nicht so hundertprozentig genau drauf passt.
Ja, und jetzt mittlerweile hat er sich halt auch drauf eingetunt. Das war schon so eine, das Publikum und er, die haben so eine Frequenz jetzt mittlerweile gefunden. Mittlerweile habe ich habe also auch Auftritte gesehen, wo ich sagte, okay, das ist jetzt halt eine blöde Halle, aber trotzdem hat das
unheimlich.
Ist das
so ein bisschen so der Andy Kaufmann von?
Ja, nee,
Herr Helge. Du kannst keine Vergleiche ziehen zu Helge Schneider. Du findest auch keinen, der so.
Vielleicht zu so Leuten wie Viktor Borge oder so. Also Helge sagt ja immer von sich selber, sein großes Idol ist Jerry Lewis. Zum Beispiel oder so. Aber da kommen so viele Einflüsse und da kommt der ganze Jazz noch mit dazu und da kommen diese ganzen filmischen Sachen damals mit Werner Nekes, Johnny Flash, dann natürlich auch die Freundschaft auch wieder mit Schlingensief. Das ist also, Praxis Dr. Hasenbein ist schon kranke Scheiße. Das muss man einfach sagen. Also
Praxis Dr. Hasenbein. Fanzanata.
Hast du den mal komplett gesehen?
Ich habe alle komplett gesehen. Ich habe auch den letzten komplett gesehen, wo Prospekte verteilt bei 4000 Liter Niederschlag.
Na, das war Jazzclub. Das war
Jazzclub, habe ich sehr geliebt.
Ja, auch ganz groß.
Ich habe jeden Film gesehen und das Kino hat da genauso mit revolutioniert. Ich weiß nicht, die haben das Ding im Sauerland gedreht, Doc Snyder.
Ja,
und trotzdem war das war für mich schon Filmkunst.
Man wollte es
genau. Da schieden sich die Geister.
Da weiß ich zum Beispiel, da habe ich diesen einen Moment, wo zuletzt die sagt, darf ich mitkommen? Die
Frau sagt, nö, lass mal.
Da bin ich nicht so für.
Da bin ich nicht so
für. Dann ist die Mark nur noch 50 Pfennig wert.
Da bin ich nicht so für. Wir sind nicht so.
Wir sind nicht so. Dann ist die Mark nur noch 50 Pfennig.
Großartig. Glückwunsch, Helge Schneider. Und eine ganz tolle neue Platte gemacht. Mama, ganz fantastisch. So, Thorsten, wie oft hast du den Batman-Trailer gesehen?
30 Mal.
30 Mal?
30 Mal ungefähr.
Großes DC-Fan-Event irgendwie
sehr episches, auseinanderfaserndes, 24-stündiges DC-Fan-Event.
Ich habe das komplett falsch missgedeutet.
Das hast du komplett falsch missgedeutet?
Ja, ich habe es komplett missgedeutet. Ich habe gedacht, das ist echt so, das machen Fans. So, ich hab nicht registriert, dass das wirklich eine offizielle
Das Interview mit Matt Reeves sah ja auch sehr fanmäßig
aus.
Das,
ich habe ja nicht alles gesehen.
Aber hast du gesehen, dass Matt Reeves in diesem Interview mit einer Frau, er stand da wirklich in so einer virtuellen Welt, das sah so aus wie bei Johnny Mnemonic oder wie beim Rasenmäher.
Mnemonic.
Beim Rasenmäher. Das sah so aus wie in so einem Videospiel aus dem Jahr 1994.
Bisschen scheißige Vektorgrafiken, aber irgendwas
ist. Aber der Trailer hat natürlich
eingeschlagen. Trailer hat natürlich so. Lass mal kurz drüber reden.
Lass Thorsten mal drüber reden.
Kurt Cobain singt.
Ja.
Die Musik darunter ist von Michael Gino. Ja. So. Schön abgewiesener Trend. einen Titel zu nehmen, einen klassischen Track zu nehmen und dann Filmmusik drunter zu legen und
den Rhythmus anzupassen. Oft, ja.
Ja. Wir sehen in der ersten Szene den Riddler, meiner Vermutung nach.
Das ist der Riddler, das ist Paul Dano, ja.
Das ist Paul Dano und das wissen wir, ja, da gehen wir mal von aus, ne?
Ja.
Weil er sich schwer vermummt hat.
Ja.
Klebeband.
Ja.
Das ist ja das und Geile.
Und der Pinguin war auch dabei.
Der Pinguin war aber, Moment, lass uns erstmal darüber reden. Das Erste, was man hört, ist dieses Abziehen des Gaffertapes. Das ist das erste Geräusch.
Das erste von Anfang, das Abziehen des Gaffertapes. Ich hatte sofort Lust, mein Wohnzimmer zu streichen. Also das wirklich. Das erste Ding wird das, oh ja, das könntest du mal wieder machen. Und die Fußleisten, da kommt der Ruckzuck was drauf.
Ja, sicher.
Und dann das Bild, wo du gesagt hast, ist eine schöne Idee, jemanden zu töten. Schöne Idee, der muss halt lange stillhalten. Er muss halt lange keinen Verdacht schöpfen, ja, um jemanden so zu töten.
Was machen Sie da?
Über Augen ist okay, aber jetzt nicht über Nase, ne? Nein.
Was ich nicht verstanden habe, ist dieses, was er dann an die Wand geschrieben hat, ist das eine Aufforderung, an den Getöteten ein Buch zu lesen? Da steht da Lies. Ganz groß.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für den ist, der gerade nicht gucken kann. Also,
meinst du?
Ja. Ja. Ich weiß es aber
auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das interpretiere.
Das Rätsel auf der Karte ist auch schon gelöst worden.
Also, Paul Dano, der Riddler. So. Dann tritt auf
Jeffrey Wright.
Jeffrey Wright,
Wright geht hindurch als Commissioner Gordon. Ist er schon Commissioner? Ich glaube ja.
Ich glaube schon. Also die Leute gehen zur Seite und er geht durch.
Er geht zur Seite, er geht durch, Parkett, Bücher an den Wänden, hübsch gemacht. So, dann sehen wir die Motorradstiefel vom Batman, wo mir das erste Mal klar wird, das Cape ist nicht bodenlang. So.
Oh, ich habe mich so drauf gefreut, Thorsten, dass wir
jetzt... Das ist ja so, wo ich denke, aha, das Cape ist nicht
da
bodenlang.
Da pupst der Pudel.
Ja. Da weiß ich, ob ein paar wie an die Hupe hängt. Denke ich mir, alles klar, klassische Motorradstiefel, knirsch, knirsch, hohe Sohlen, Gummisohlen und kein bodenlanges Cape, sondern so Stiefelschaftlänge. Mach mal halblang.
Das genau, Cape. Mach mal, wahrscheinlich
jetzt mal halblang das
wahrscheinlich Cape. Wahrscheinlich hat Alfred zu ihm gesagt, mach mal halblang.
Mach mal halblang.
Bruce, mach mal halblang.
Und dann denke ich mir, okay, Batman auch eingeladen. So. Dann wird das Rätsel gelöst, die Karte wird aufgeklappt und dann ist da so, bum, bum, ne? Mhm. Knick, knack. Ich muss die Nase meiner Ohren an jeder Grenze neu verzollen. Rätsel. Und dann heißt es, ich habe Post für Sie, Kollege. Und dann kommt Eichhörnchen-Man um die Ecke, wo ich sage, ah, so macht das Kostüm Spaß. Ich kann mich immer noch nicht mit der Maske anfreunden. Ich finde meine besser. Ich stelle sie nächste. Ich schaff's jetzt nicht.
Meine Güte,
ich bin die ganze Zeit auf Tour, ey. Ich will das in Ruhe fertig machen. Meine Fresse.
Du tiest hier die ganze Zeit. Aber
ja, aber es ist ja so. Man will es ja auch zeigen.
Aber ich glaube wirklich, dass das Gesamtfeeling vom Trailer oder die Welt, die wir da sehen. Und
das den eigentlich komplett zerlegen,
das Kostüm und auch sehr, sehr gut zusammenpasst. Aber du weißt, wo die gedreht haben. Die haben ja gedreht in London und in Liverpool. Das meiste, was man sieht in dem, von den Außenbereichen, ist in Liverpool. Das heißt,
jetzt London.
Wir haben jetzt das wird ein sehr starkes London-Feeling haben. Und das finde ich sehr, sehr gut.
Ja, finde ich auch einfach eine gute Idee.
Ja. Ja.
In Chicago wurden die Dark Knight-Filme gedreht und das Chicago hat auch gepasst, sah sehr nach Chicago aus.
Chicago
gerade der Hafenbereich.
Ja, und der Hafenbereich und am Ende, im letzten Teil war der Inselbereich, war sehr New York.
Der Inselbereich war sehr New Yorkig und dafür aber auch schön geräumt. Also da haben wir gesagt, Statisten haben alle so rausgestrichen, lass mal nur die 5 Polizisten nehmen. Weiter. Dann Batman tritt auf und wird ganz normal angesprochen. Er steht da und sagt, also er sagt ja gar nichts. Ihm wird die Karte vorgelesen. Ich dachte, wäre lustig, wenn sie sich einmal vertan hätten. Dass sie gesagt haben, hier ist die Karte. Zu deinem heutigen Wiegenfeste drücke ich dich ganz feste. Die 50 Euro sind für dich, Oma Lisbeth. Nein, das ist dir. Und dann die andere Karte.
Hier so eine Geburtstagskarte. So. Deine Eltern haben gebumst. Glückwunsch.
So. Nein, so aufmachen. Mit so einem Chip. Aber...
Das alte Batman-Thema. Nein, 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 nein,
nein, nein. Und dann muss ich sagen, Kostüm gut. Schulterschützer sind von den Spezialeinheiten der britischen Polizei. Scheint eine kugelsichere Weste drunter zu sein, deswegen dieser Nackenschutz. Die Maske ist, ich hoffe, dass es erklärt wird, aus irgendeinem Grunde aus Leder genäht. So soll sie zumindest aussehen. Diese Stulpen mit den Spikes, weiß ich noch nicht. Die Handschuhe, okay, alles klar. Ganz normale Hose, finde ich schon wieder sympathisch. So,
also alles hab
ich
mir gesagt, do-it-yourself.
Okay, also so ein bisschen do-it-yourself, so wie es auch... Nee, es scheint offensichtlich kein Lucius Fox zu geben in diesem Film.
Er ist ja noch sehr jung. Er ist ja, glaube ich, erst in seinem zweiten Jahr Batman in dem Film.
Ja, aber zweiten Jahr Batman bist, dann sagst du nicht, und Maske, also jetzt nehme ich Leder. Das ist ja vollkommen schwachsinnige Wahl, verstehst du?
Hm. Er sagt, der Mann, der 3 Jahre braucht, um sein Batman-Kostüm hier vorzustellen.
Nee, das ist nicht wahr. Ja, zum Vorstellen brauche ich 3 Jahre, ja. Zum Machen nicht. Und ich hab die Maske einmal testweise in sehr teurem Silikon abgeformt. Silikon ist auch weich. Das heißt, wenn du die aufsetzt, denkst du, oh, setzt sich das geil auf. Und wenn du dann so einen Schritt machst, die Ohren so. Du kannst nicht gehen, ohne dass die Ohren so machen.
Aber ich glaube, das war wirklich auch damals bei Burton das Problem einfach auch. Die haben
die Ohren,
wirklich
lange. Die haben Schaumlatexmasken und Latexmasken gemacht und haben die Ohren ausgestopft.
Dann. Die Ohren sind wirklich ein Problem bei Batman. Ich glaube, deswegen sind die Ohren bei Adam West auch so kurz gewesen, weil sie gesagt haben, das können wir nicht machen.
Du meinst, die am 66 sind die Ohren so kurz gewesen, weil sie gesagt haben, guck mal bei Keaton, das können wir nicht machen?
Rückwärts in der Zeit.
Nein, das war doch so, sah Batman doch aus damals.
Aber wenn nein. Du, ja, in der Serie,
es gab
aber
so technisch nicht die Möglichkeit. Sie haben ihm so Dreiecke hier dran genäht, unten mit so einem V.
Wenn du die erste Batman-Fernsehserie die anguckst, die ja noch vor Adam West war, da hast du ja wirklich diese Floppy-Dinger da, diese Schwarz-Weiß.
Ja, wo die auch nach vorne zeigen, ja, wo die Maske bis hier ging und die Augen bis da.
Ich finde schon, dass man bei dem Trailer jetzt sieht von The Batman, dass die auch wissen und sich mit beschäftigt haben, was gab es alles schon und was können wir neu machen. Okay, nicht übers Knie gebrochen, was können wir jetzt anders machen, wir müssen das jetzt alles nicht neu erfinden, sondern was gibt es eigentlich schon? Und das finde ich eigentlich sehr, 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 sehr angenehm.
Ja, okay, finde ich auch gut.
Naja, das, ich meine, ganz ehrlich, das erwarte ich ja auch. Das ist, müssen die ja machen. Die wollen nicht.
Nee,
wieso? Er hätte genauso gut eine Lederjacke tragen können mit einem Brustpanzer drüber. Er hätte als Maske irgendwas haben können, aus Metall.
Ich meine, keiner will
irgendwas schmieden können, das wäre genau die gleiche Variante gewesen.
Keiner will, dass einer sagt, oh, das Kostüm sieht ja aus wie bei dem Nolan. Verstehst du? Oder so.
Das waren auch nicht die besten Kostüme. Also Nolan hat mich von allen Kostümen, hat es mir am wenigsten gefallen tatsächlich.
Echt?
Ich fand Batman Begins noch gut, aber das zweite, 80-teilige, Mesh, Helm, Mesh, zack, zack. Mhm. Das war ein bisschen zu viel des Guten so.
Ja, das geht, ja.
Außerdem bin ich Verfechter dessen, dass das Cape in der Struktur zur Maske passen sollte und zum Rest des Kostüms.
Ich glaube, wir haben
dieses Pelzige.
Verfechtest du so richtig?
Ja.
Wir haben sehr viele dieser Kostüme gesehen, auch in den Marvel-Filmen, die sich halt selber zusammensetzen und die Masken, die einfach von hinten
kommen. Das finde ich halt auch ein bisschen bescheuert.
Und das ist jetzt einfach durch, glaube ich.
Ja.
Das braucht.
Ja. Das Kostüm, wie gesagt, von ihm. Und dann haben wir die nächste Szene, dann wird das Rätsel gelöst, dann sehen wir ein bisschen Motorradfahren. Dann heißt es, er wird langsam eine lokale Berühmtheit, kommt in die Bathöhle. Die Bathöhle scheint wirklich wie in den Berg reingeschissen zu sein. Also jetzt nicht so das Gelbe vom Ei.
Sieht aus wie so eine alte U-Bahn-Station oder sowas, was schon irgendwie da gewesen ist. Halt.
Ja, das ist bestimmt lustig, das wenn er die Bathöhle einrichtet.
Ja.
Aber an Ostern parken die ja die B11. Weißt du, Strecke.
Es sind auch Schienen da. Also ich habe auch, wenn man genau hinguckt, siehst du da Schienen?
Charlie Schienen,
genau. Charlie hat die Schienen da hingelegt. Ja. Und das ist wahrscheinlich eine alte U-Bahn. Man sieht keine große Münze, man sieht keinen großen Dinosaurier.
Das erinnert mich an einen Horrorfilm mit Donald Pleasence, spielte da den Kommissar, spielte in London in der U-Bahn. Mit so Leuten, die da mal vor Jahrzehnten verschütt gegangen sind bei den Bauern.
Erwähnt auch.
Ja. Vor den Türen. Der konnte immer nur diesen einen Satz. Vor die Türen.
Gesundheit.
Schabau.
Hieß Beware of the Doors.
Ja, Beware of the
Doors. Weißt du noch, wie der Film hieß?
Nee, leider nicht. Aber ich weiß, dass es den komplett bei YouTube gibt.
Wikipedia.
So, dann sehen wir. Dann
ja, nein, ich bin noch nicht fertig. Genau, dann sehen wir der Batman. Oh Gott. Da.
Ja, wir haben.
So.
Dafür ist er da.
Dann haben wir. Wir hören öfter mal den Riddler, der sich ein bisschen darüber beschwert, dass alles sehr korrupt ist und dass ihm das nicht so gut gefällt, weswegen er plant, wohl weitere Leute vollständig wegzugaffern. Dann sehen wir Catwoman. Wir sehen Catwoman in einer wirklich scheißig gehäkelten Mütze. Das ist ganz komisch. So, da habe ich gedacht, das ist eine Idee.
Zoe Kravitz.
Ja, Zoe seilt sich ab. Zoe knackt einen Safe. So, und zwar mit der ganz normalen Bohrmethode, aber komm. Und endoskopischen Methode. Der Batman muss später dazukommen, weiß man nicht. Kostüm gut, Optik gut, auch sehr zurückgenommen, man scheint auch improvisiert so als Kostüm zu sein. Hören wir wieder, wir sehen irgendeine Explosion, Batman fliegt durch die Gegend, Batman rangelt mit Polizisten, das scheint so zu sein, dass er am Anfang sehr gerne mal zusammenarbeitet mit Commissioner Gordon, Das hat irgendwann aber scheinbar, hat er wohl die Geduld von den Polizisten ein bisschen überstrapaziert, vielleicht durch Raserei.
Was? Konfliktpotenzial.
Ein gewisses Konfliktpotenzial. Er ist mit der Gesamtsituation unzufrieden. Und dann sehen wir Leute, die geschminkt sind, entweder wie eine Straßengang oder Joker-Reminiszenzen, ich weiß es nicht genau.
Ja, stimmt, die sahen sehr Joker-Rex
aus. Es wirkt halt immer, wenn Männer mittleren Alters das machen, wird es immer etwas sonderbar, die ihn dann fragen, was er denn für ein Vogel ist. Woraufhin wohl einer hingeht, der hat immer seine Hand, Taschenlampe, Blumenvase, der sowas von da aufs Fressbrett kriegt vom Batman. Ja. Das ist klar, wenn ich berührt werde, 19 Schläge. Gesicht, Magen, Magen, Hoden, Gesicht, Magen, Hoden, 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 dann fällt er um, dann hauen wir noch dreimal drauf.
Dreimal.
Das scheint
Batman ein
auch eine kleine Anti-Aggressionstherapie braucht, weil für diese 5 Leute, die würde er alle besiegen, würde aber eine Woche brauchen, wenn die alle so zusammenprügelt.
Ich bitte darum,
den Clip bitte so zusammenzuschneiden, dass wir eine 10-minütige Prügelsequenz haben. Nur mit dieser einen Szene. Ja. Das finde ich gut. Das wäre mein Favorit direkt nach Liam Neeson is staring at you for 10 hours. Das gibt's auch.
Gibt's auch
auf YouTube. 10 Stunden lang Liam Neeson.
Und dann kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben, die Frage, wer bist du? Wer bist du denn? Das doch mal.
Ich habe zuerst verstanden, I'm vegetables, ich bin Gemüse. Aber es stimmt nicht. Es ist Vengeance, er ist Vergeltung.
Er ist nicht Batman.
Er ist Vergeltung.
Ich fand das auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sofort irritiert, als er nicht. I am Vengeance.
Nee,
weißt du, ich bin Vengeance.
Vengeance.
Nee, ich fand ja auch damals Michael Keaton so, I'm Batman. Es war auch so irgendwie so ein Ding.
Oh, bei Christian Bale war es halt so die ganze Zeit.
Ja, aber komischerweise.
Und das müssen Sie auch nie. Ich bin dankbar dafür, dass das.
Mr. Wayne, haben Sie Laryngitis?
Nein, ich bin Batman.
Und
es war immer so, wenn er versucht hat, mit der Stimme komplexe Sachverhalte zu erklären.
Das war immer so ein bisschen albern.
Falcone hat alles in Puppen versteckt. Dann bin ich rübergegangen an der Eisdiele vorbei und hab nochmal nach dem Weg gefragt. Und dann, weißt du so, wo du sagst, schreib's auf den Zettel. Aber
so, Pinguin.
Pinguin, ja, nicht erkannt. So,
ich auch nicht.
Nee, ne? Auch witzig,
ich musste auch drauf aufmerksam gemacht
werden. Das könnte auch Jeffrey Wright sein oder irgendjemand
anders.
Oder ich.
Ja.
Dann Pinguin, da den nass geregneten Pinguin, wo ich mir dachte, wer ist dies? Das ist natürlich eine große Freude, jemanden so unter Silikon und Latex zu verstecken, das komplett weg vom Fenster ist.
Ein bisschen Dick Tracy-mäßig, fand ich.
Ein bisschen Dick Tracy-mäßig, genau. Und ich jeden Wortspiel jetzt einfach mal ziehen lassen. Und dann sehen wir Batmans Auto.
Ja.
Das einen sehr guten Eindruck macht. Ein sehr subtiles Auto. Wenn ich die hintere Front leuchten würde, als ob ihm einer ins Gehirn geschissen hätte. Blaue Dioden, Feuer, Laser, Vulkanausbruch, fährt. Ist halt so.
Ja. Hat er einen Raketenantrieb?
Ja,
irgendwie Raketenplutonium. Kommt
eben so eine Feuerzeugflamme raus.
Ja,
so. Das war ja schon beim Burton-Mobil. Das war total unnötig, dass da halt ein Feuer rauskam. Sah aber geil aus.
Ja, vor allen Dingen im Raum noch. Ne? Wenn du es auf der Straße machst, ist ja gut. Aber was brauchst du für eine Monsterbeschleunigung in der Garage? Ja,
wenn er so leicht angeklebt ist, kann er so Unkraut wegfackeln damit. So
von der
Straße fahren.
Ja.
Tut der Allgemeinheit noch was Gutes.
Wie dem auch sei. Und dann fährt er da rum, dann sehen wir sehr schnell geschnittene Sequenzen, nämlich wie Batman einen Schuss abkriegt in die Brust, was wohl gut abgehalten wird. Gut, dass keiner auf die Ledermaske gezielt hat.
Na gut, durch das Bat-Zeichen, wo wir jetzt ja mittlerweile wissen, das ist zusammengestellt aus einer alten Waffe.
Oder aus dem Föhn. Es könnte ein Föhn
oder
sein.
Oder ein Föhn.
Das mal
Föhn kann auch eine Waffe sein.
Ich hab's am Bildschirm durchgepaust. So.
Ein Föhn kann auch eine Waffe sein.
Alles kann eine Waffe sein,
das wissen jetzt. Wir
seit Jackie Chan.
Ja.
Genau.
Dann haben wir die klassische Batman seilt sich durch Treppenhaus-Szene ab, die wir immer haben, in so ziemlich jedem Batman-Film. Schlabunsen! Und entweder kommt das Treppenhaus runter oder er geht rauf.
Und er wird beschossen von Polizisten, so wie ich das gesehen habe.
Oh ja, ey. Das war ein bisschen kurz geschnitten.
Ja, doch, ich hab auch Stopp gedrückt.
Generell muss man auch mal sehen, Batman seilt sich ab, hoch, ab, Treppenhaus. Das gehört zum guten Ton. Ja. Das ist quasi wie die Showtreppe runterkommen. Und dann ist der Trailer mehr oder minder vorbei.
Oh, da gibt es noch diesen einen.
Da gibt es noch diesen einen Shot. Da gibt es noch diesen einen Shot, wo Batman wieder in der Garage steht und dann hat er entweder eine WhatsApp-Sprachnachricht gekriegt oder ist es auf dem Rechner, wo es dann heißt, Ruckeligu, du bist auch Teil des Plans, Kollege. Und er sagt im Deutschen, inwiefern? Inwieweit? Und dann, wirst du schon sehen. Nee, sag mal. Nee, wirst du schon sehen. Und er nimmt die Maske ab und schaut dann so ein bisschen mit strähnigen Haaren und diesen shady eyes, aber diese smoky eyes, die da geschminkt sind. Das ist eine Sache, die mich ein bisschen gefreut hat. Weil es zum ersten Mal zeigt, dass man sich die Augen drunter anmalt unter der Maske, damit man
das
eine ganz
jeder
schwarze...
Jeder Cosplayer
weiß, dass man es genau, genau so macht. Bei ihm ist es okay, weil ein junger Typ ist, der wirkt nicht ganz so albern. Bei Michael Keaton haben sie es auch gemacht, haben es aber weggelassen in Szenen. Es gibt eine Szene, wo er Catwoman zeigt, dass er ist.
Am und Ende sagt, von Batman Returns.
Reißt sich die Maske kaputt auch noch, wo ich gesagt habe, was ist los mit dir?
Ich wollte gerade sagen, so wie ich mich
daran erinnere. Setz die Fickmaske ab, sowas kostet auch Geld.
Reißt er sich die Maske kaputt und er fängt an zu reißen und hat die Augen noch schwarz. Und in dem Moment, wo er sie ab, sind die Augen weggeschminkt.
Ey, genau, sind die Augen klar. Ja. Und dann denke ich mir, das ist albern. Und dann denke ich mir, du siehst richtig, dass er die kaputt reißt, das ist eine Schaumlatexmaske. Ja. Wo ich mir denke, das kostet richtig Geld. Setz die doch, mach doch. Hier, ich, das ist doch keine Raketenphysik. Reißt die Maske, steht dann da mit einer Maske, die ihm bis zur Nase geht und denkt.
Und dann fragt Christopher Walken als Mark Schreck, and you, Bruce Wayne, why are you dressed as Batman? Und dann sagt Catwoman, because he is Batman, you moron.
Ja, genau.
Das ist herrlich.
Aber das ist das Einzige, was daran herrlich
und
ist.
Und Pattinson überzeugt mich in diesem Trailer absolut als Batman.
Ja.
Und es liegt natürlich auch daran, dass ich ihn halt gerade in The Lighthouse gesehen habe, wo es auch eine Szene gibt, wo er richtig abgeht und auch richtig kloppt. Und natürlich haben wir ihn auch gerade in Tenet gesehen, über das wir auch gerade sprechen. Also ich sage euch nur, wenn es euch mal zu gut geht, guckt euch The Lighthouse an mit Willem Dafoe und Robert Pattinson. Das ist ein Film, danach ist der Tag gegessen. Das ist wirklich, es ist toll, aber es macht einen auch richtig, zieht einen richtig runter. Aber wenn du den Film gesehen hast, dann weißt du, dass der Typ Bruce Wayne sein kann. Und ich glaube wirklich, dass er es gut macht.
Naja, streng genommen hätte auch Chadwick Boseman Batman sein können.
Hätte er auch, aber er war ja schon Black Panther.
Naja, trotzdem. Ne?
Also,
es wäre nicht das erste Mal, dass jemand aus dem Marvel-Lager zu DC zurückkehrt. Wir werden es bei Michael Keaton sehen.
Und ganz zum Schluss sieht man beim Batman-Trailer, dass dann das Startdatum so mit kleinen Fragezeichen versehen worden ist, was natürlich doppelt großartig ist, weil wir wissen ja noch nicht, wann er kommt.
Ja. Still in progress.
Still in progress und natürlich The Riddler hat seinen...
Ja, ja. Und ich freue mich sehr über den Riddler vor allem, muss ich sagen. Ich erwarte nicht viel vom Pinguin. Man hat Carmine Falcone noch nicht gesehen, nirgends.
Eine größere Rolle der Bürgermeister ist der umgebracht wird, also ahne ich jetzt mal, aber der andere, der da steht zusammen mit, glaube bei der Beerdigung, dieser der so ein bisschen aussieht wie Steve Barron, weißt du?
Ohne Scheiß, ich habe den Trailer zweimal gesehen.
Ihr
redet eine Dreiviertelstunde über diesen Trailer.
Weil das ist großartig gut,
ist. So. Kleine entspannte Trailer-Analyse.
Hast du einen Lieblings-Riddler in der Batman-Geschichte?
In der Batman-Geschichte ist der beste Riddler. Wir haben ja so viele Riddlers nicht gehabt. Und der beste Riddler ist tatsächlich der allererste Riddler aus dem 66er-Film. Ja,
Frank Gorshin ist absolut fantastisch.
Kostüm, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Genauso wie ich es mir immer noch vorstelle. Weißt du? Wenn ich jetzt einen Riddler, der wirklich ein Kostüm tragen würde, einkleiden müsste, würde ich ihm einen maßgeschneiderten Anzug anziehen, aber aus feinem, dunkelgrünem Leder. Und Fragezeichen werden nur eingeprägt. So ganz subtil, dass man sie quasi nur
ertasten kann. Und was war Jim Carrey dann? War das eine Pastiche auf Frank Gorshin oder was war das?
Das ist ähnlich, da ist noch nicht mal, der Riddler ist gar nicht das Problem in Batman Forever. Das größere Problem ist halt Two-Face. Dass man, was man da dem Tommy Lee Jones, ich will nicht sagen angetan hat oder so, aber es war vollkommen hirnrissig. Und dieser geteilten Anzüge und so, so richtig scheiße. Und der Riddler war, Jim Carrey hat sich da mal leer gespielt. Der hatte auch null Probleme mit. Da hat man das erste Mal gesehen, wie er als zweifelnder Nerd und Honk rumlaufen kann, um Rätsel zu entwickeln.
Ja, ja.
Aber es war halt, es ist nicht also die große Kunst ist eigentlich, eine Erwachsenenversion zu machen, einer kindlichen und jugendlichen Comic-Fantasie über Batman und den Joker und so weiter. Mhm. Und immer wieder neue Variationen zu bringen und das Blatt neu auszuspielen. Und das hat Joel Schumacher da so nicht geschafft. Der Film wäre in den 80ern 1000-mal besser aufgehoben gewesen. Also das hätte dem Film gut getan, hätte es in den 87 gebracht und 89 Keatons Version. Das hätte Keatons Version noch klarer rausgearbeitet. Und Joel Schumachers Werk wäre besser bei weggekommen.
Wie fandst du denn den Riddler in Gotham, also in der Fernsehserie?
War
okay. Hast du das gesehen?
Okay.
Nicht einmal.
Doch, ich habe da Kernfolgen gesehen. Ja, genau wie den Pinguin so ein bisschen, wo du wusstest ja bis zum Schluss auch nicht, wer ist hier der Joker. Ja, alle möglichen Leute hatten ja Joker-Reminiszenzen. Das ist der Joker. Ach, das ist der Joker. Fuck, fuck, fuck. Und dann haben sie Batmans Kostüm gezeigt. Ich dachte, leck mich am Arsch.
Am Ende
gab es Zeit, gab's Stunde. Letzte. Ja, gibt ja. Gar nicht.
Viele Leute haben gefragt, ob du den Batman-Trailer gesehen hast mit dem Ton von dem Cats-Trailer unterlegt. Ja, das ist dein Trauma. Ist das jetzt, konntest du da was mit anfangen?
Nee, ich kann da immer noch nichts mit anfangen.
Also aber wirklich. Es passt wie Arsch.
Es passt wie Arsch, aber es war, Cats war ganz sehen. Schlimm. War Cats war schlimm, oder?
Ja, aber das, ich finde, das ist so, wer kommt denn auf die Idee? Man sieht den Batman-Trailer, hey, da lege ich jetzt den Originalton von dem Cats-Trailer.
Jetzt eine geile, es gibt generell, also das Internet ist voller guter Ideen, da habe ich schon einige Sachen gesehen, wo ich schwer gelacht habe.
Bei diesem DC-Event wurden noch weitere Sachen, was Batman angeht, natürlich Justice League, der Zack Snyder-Cut, über den wir in jeder Folge drüber reden, wird jetzt tatsächlich 4 Stunden lang sein.
Ja, den will ich gucken.
4x1 Stunde und es wird kein einziger Shot von Joss Whedon verwendet.
Ja, also es ist ein komplett neuer Film.
Bitte. Ich möchte ihn gerne sehen.
Es wird ein komplett neuer Film, ja.
Ich hab
Spaß dran. Hast du den Willen schon gesehen?
Ich habe den Willen, den zu sehen, ja.
War das nicht der gleiche?
Nein, der sieht ganz anders aus.
Ich bin da
besser aus.
Sieht anders aus, ja.
Ne, habe ich Bock drauf, muss ich echt sagen. Habe ich echt Bock drauf.
Lass mich mal kommen.
Freue ich mich drauf. Ich finde es toll, dass Zack Snyder das Ding gebracht hat. Ich finde es toll, dass wir ihn sehen können. Und ich freue mich sehr drauf. So fertig.
Da freue ich mich tatsächlich
drauf.
Da reden wir doch gerade drüber.
Und wenn er kommt, treffen wir uns alle hier. Die Leinwand wird aufgebaut und wir gucken vier Stunden lang hier.
Wir sind im Majestic Theater in Waltrop. Viel dazu. Justice League haben wir ja drüber gesprochen. Das kommt nächstes Jahr, der 4-Stunden-Cut.
Bei HBO Max.
Nein, Moment.
Justice League.
Da Quatsch, nee, dann meine ich hier...
Wonder Woman.
Nein, wie heißt das andere? Nicht Justice League.
Aquaman.
Nein, Suicide Squad.
Suicide Squad.
Reden wir über James Gunn's Suicide Squad. Reden wir über
James Gunn, der gesagt hat, das ist der beste Film, den er je gemacht hat.
Glaube ich auch.
Was soll er denn sonst sagen?
Guardians of the Galaxy gemacht, hallo?
Ja, eben. Also,
man muss klar sagen,
da freue ich mich
drauf. Normalerweise ist die große Gefahr, eine Dreharbeit im Progress zu zeigen, immer, das ist sehr... Studio-like wirkt, sehr greenscreenig, sehr kulissenhaft, was hier auch der Fall ist. Ja. Man sieht statt diesem Shark-Typen, sieht man halt jemanden, der mit CGI-Markern abgeklebt ist. Und trotzdem habe ich bereits bei der Vorstellung der Figuren John Cena weggeschmissen.
Wie viele Figuren waren das denn überhaupt? Wie viele Sammelfiguren? Das gibt's doch bestimmt im Überraschungsei. In jedem 7. Ei ist ein kleiner Suicide Squad.
Und ich dachte, was kommt noch? Ich sitze vor dem Trailer und dann kommt da Captain Dingenskirchen, Quastelwix, Persilboy, Gummistiefelwoman,
Polka-Dot-Man. Flula Borg. Ich rutsche schon wieder in den Setzkasten raus, wo ich früher meine Schlümpfe drin hatte. Und da kommen alle Figuren von Suicide Squad.
Und dann dachte ich mir, was?
Hast du sowas gehabt, Hennes?
Klar, ich hab Schlümpfe gesammelt, ja. Echt? Ich habe Schlümpfe gesammelt, bevor sie angefangen haben zu singen.
Die Charakterisierung John Cena.
Das erklärt viel.
Ja, John Cena spielt eine Art, wie war das? Spielt eine Art kranken Captain America, dem egal ist, wie viele Leute er töten muss, Hauptsache es herrscht Frieden. Also,
passt ja zum
Punkt. Ja, schießt Leuten deinen Rücken. Also habe ich schon Bock drauf. Scheint ein Kriegsfilm der 80er Jahre zu sein. Sowas wie die Kanonen von Navarone, nur mit verqueren Superschurken.
Ja.
Und da habe ich schon schwer Bock drauf.
Also mich da aber am meisten freut, das ist tatsächlich James Gunn. Also ich freue mich endlich wieder, was von ihm zu sehen. Ganz ehrlich, die Figuren, die sind austauschbar. Das ist jetzt alles lustig und tralala, aber...
Ich glaube, dass er das ein bisschen, dass er diesen Schritt weitergeht, den er gehen muss. Damit nicht alles nach Guardians of the Galaxy aussieht.
James Gunn macht.
Ja, aber ich glaube, dass er mit so vielen Figuren umgehen kann. Wenn du überlegst, wie viele Figuren...
Da stehe ich doch gar nicht in Frage.
Ja, aber weil du gesagt hast, das ist mit den Figuren. Die Figuren.
Nein, mir ist es fast egal, was da für Figuren sind.
Ja, aber
dass die abgefahren sind, das weiß ich.
Ich kannte 98% der Figuren überhaupt nicht.
Also ja, genau. Wenn einer Figuren einführen kann, die man vorher nicht kannte, ist das James Gunn. Ich sage in Guardians of the...
Wenn man Figuren einführen muss, sollte man vorher ein bisschen Creme drauf machen. Komm schon.
Also... Guardians of the Galaxy, ich saß drin und sagte, ich kenne da keine Figur, es ist geil, noch einer, wow. Wer ist dieser Bieber? Also toll, ja.
Vor allem der Bieber, genau.
Der Bieber, der ja eigentlich ein...
Auch ein super Film
mit Mel Gibson.
Der Bieber.
Regie?
Mel Gibson, glaube ich.
Nein, Jodie Foster.
Jodie Foster, genau, Jodie Foster, einer der Darsteller. Ja. Und Mel Gibson kann in diesem Falle nicht über Themen reden und hat deswegen einen Biber. Mhm. Das ist ja eine Sache, die auch im Privatleben gut hätte beibehalten können.
Der Film hätte, der
ja, so ja, als, danke. Als Bauchredner kann danke, man nicht Thorsten. So richtig...
Nee, der Film hätte gesehen. Auch heißen können, nicht am Biber packen. Gary, freust du dich denn jetzt auf Wonder Woman? Du als Wonder Woman-Fan, als du hast man sieht im neuen Trailer zum ersten Mal Kirsten Wiggs Cheetah.
Ja, Kirsten Wiggs. Man muss...
Der hat den Trailer nicht gesehen.
Ja, dann erklär ihm mal. Ich hab den gesehen.
Es ist, aber ja, nur ein es ist ja nicht die Bundeslade, es ist ein Trailer.
Kirsten können wir kurz drüber Wick reden. Spielt Cheetah.
Ach so, ich habe gedacht, die hat einen Schimpansen dabei.
Ja, hat sie auch.
Nein,
hat's
Cheetah.
Auch. Ja, wenn die
Cheetah sich verwandelt, kannst du auch einen Arm nehmen.
So, ja, aber Cheetah hieß bei Daktari.
Ja, das war der Gag bei Daktari, dass der Schimpanse hieß wie ein Leopard. Das wussten wir aber damals nicht, weil wir dachten, das war Cheetah.
Cheetah ist für mich einer, der unbegrenzt Munition hat.
Ja.
So.
Oder der immer.
Und gut
zielen kann. Genau, den nicht
erschießen kann. Oder der bei Uno.
Der ist nicht down, da kannst du ein ganzes Magazin drauf leeren.
Oder der bei Uno immer noch eine Karte in der Weste hat, ne? Der Cheetah.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Kleine Mowgli.
Ja, was war die Frage, ob ich mich freue, dass die Cheetah spielt?
Nein, das wusstest du ja schon vorher, aber man sieht sie ja zum ersten Mal.
Ja, und gleich wehten mich wieder ungute Cats-Referenzen an.
Catwoman, ja, stimmt, Cats. Ja.
Ja, ein bisschen so, sobald die anfangen, eine Frau mit einem Leopardenmuster zu überziehen, ist bei mir schon wieder so, ist schon wieder zu viel des Guten. Es geht über Tisch und Bänke.
Wer kommt denn da? Seht ihr sie auch? Da kommt sie ja. Wer kommt denn da?
Bitte, bum, bum.
Also muss man gucken. Also ich erwarte nichts und werde dann wahrscheinlich positiv überrascht.
Judi Dench nimmt das Bein hoch, sie nimmt es höher. Ich lasse mir das Gehirn veröden.
Das Kostüm, das wird...
Ich habe mir übrigens Cats ausgeliehen bei Prime. War für 99 Cent.
Moment, hast du es auch gesehen?
Nee.
Es reicht nicht nur... Du weißt, es ist ähnlich wie bei Büchern, Gary. Es reicht nicht, die Bücher sich zu kaufen und ins Regal zu stellen.
Du musst sie auch sehen. Sie haben noch 20 Tage Zeit, diesen Film zu sehen. Ich sage, okay, 20 Tage Zeit habe ich noch.
Sie auch immer
haben noch 10 Tage Zeit.
Sie Schwein.
Sie haben noch 10 Tage Zeit. Ah, komm, 10 Tage schaffe ich noch.
Okay, also, pass auf.
Sie haben noch 48 Stunden.
Ah, okay, morgen. Hast du auch die Hausaufgaben immer zum Schluss gemacht, immer im Bus?
Ja.
Oder gar nicht.
Ja. Ich habe gestern auf der Rückfahrt, kurzer Einschub, ich nehme an, ihr redet gleich über Tenet, den ich noch nicht gesehen habe, deswegen will ich nicht dabei sein. Ich habe gestern gesehen, mit über Kopfhörer, Noise Cancelling, also nicht die Stadt Noise, hatten wir schon, Noise Cancelling im Auto... Ja, weil es ist immer lustig.
Ich find's lustig.
Ja, drückst mal hier Noise Cancelling. So auf der Landkarte, 40 Quadratkilometer.
Thorsten, das ist echt der Cobra 11 der Kleinkunst. Ja. Weil immer wenn er eine Rampe sieht, da muss er drauf.
Jede noch so billige Rampe wie nur. Ja. Jedenfalls sah ich gestern Excalibur.
Oh.
Mit A. Ich habe mir den Film in Ruhe angeguckt. Ich wollte in Ruhe auf der Fahrt ein bisschen alten Film gucken, der nicht so eine Hauruck-Dynamik hat. In Excalibur, der ist deswegen sehenswert.
Ah, warte mal.
Wenn man einmal drüber nachdenkt, jetzt wo man es einmal gesagt hat, bitte noch mal gucken. In dem Film wird nur geschrien. Keiner sagt in einer normalen Lautstärke einen Satz. Niemand. Selbst Merlin hat einen Ton am Leib, wenn der einem was erklärt. Das ist mein Kind. Ich will König sein! Die ganze Zeit, als ob die nicht alle Tassen im Schrank haben. Die stehen voreinander. Gib mir das Schwert! Wo kann man hier kacken? Ich will braten! Die ganze Zeit. Und denkst du, oh, mach das so. Oh, die gehen leiser. Keiner redet normal. Auch nicht so. Ich sag, ein Baum! Ja! Hol das Pferd. Nur am Schreien. Keiner kann sich in Rüstung bewegen. Alle.
Ja, diese glänzende Rüstung von Arthur ist unglaublich. Und es ist auch der Hammer, wer da alles mitspielt. Patrick Stewart, Liam Neeson, glaube ich, in seiner ersten Rolle.
Liam Neeson?
Also wirklich, ich glaube, er hat einen Satz. Ne?
Nee, der hat für 5, 6, jetzt hat er 2.
Aber dann Helen Mirren auch natürlich.
Helen Mirren, Alter, fantastisch.
Alter, großartig. Mhm.
Helen Mirren spricht tatsächlich nochmal, die raunt nur. Aber alle männlichen Rollen, darauf will ich es festlegen, schreien. Alle brüllen rum.
John, das war ja früher so.
John Boorman. Ich weiß noch, dass der Trailer lief John damals. John Boorman, glaube ich.
Sein Sohn spielt auch mit, Charlie Borman.
Ja, und genau. der Trailer damals im Kino war so, boah, das müssen wir sehen. Ritter blutig und Messer und Schwert durch und so. Und wenn man sich, wie gesagt, wenn man sich den heute, es war eine andere Zeit. Also nicht, nur,
Zeit.
Nicht nur die Zeit, das, wo das spielt, sondern auch, ich glaube, das war auch so eine Zeit.
Ich habe damals schon gesagt, nee, da bin ich nicht.
Was? Aber das wäre doch genau dein Film gewesen eigentlich.
Excalibur.
So. Ja, nee. Aber man merkt so richtig, dieser
völlig überpathetisch.
Dieser theatralische Ansatz.
Mega überpathetisch. Ja, ja. Dann ist er, besiegt er dann mit Excalibur Ivanhoe, der erfolgreichste Ritter ist der Welt. Stimme von Randolph Grunberg.
Ja.
Ne? spricht den Ivanhoe, wo du die ganze Zeit immer denkst, dass er gleich Dinge sagt wie, weißt du, ich kann wieder gehen. Ich hab Beine.
Hey Baby, wenn du erst mal einen mit Appenbeinen gehabt hast, willst du keinen anderen mehr. Wollen Sie es mit Blasen? Ich wusste, dass ihr mal
los ist. Ich wusste.
Was ich jahrelang gemacht habe, immer, und meine Frau hasst mich dafür, immer wenn wir im Zug saßen und der Zug fuhr los, wir fahren.
Jedenfalls, aber der kann nicht normal, der besiegt dann Ei und dann so, Ich habe diesen Ritter besiegt mit meinem Schwert, der hat keinem was getan. Du denkst, ja, sag's ihm doch einfach normal so.
Der Film ist 3 Stunden lang.
Und du sitzt da und denkst dir, komm wieder runter. So sitzt du im Auto. Das hat auch was anzubrüllen. Ritter wäre so Ruhe, der Erste, der dann stirbt, der Excalibur, der kann nicht einen Satz normal sagen. Gabriel Byrne.
Ja,
Gabriel. Nicht Byrne, einen, ja. Der klappt das Visier. Ich will diese Frau haben, Merlin! Ich stehe neben dir. Ja, egal! Die ganze Zeit.
Oh, Henry.
Ich klappe das nicht aus.
Die müssen auch echt Spaß gehabt haben im Synchronstudio, ne? Glaube ich so. Lauter!
Schrei ihn an, der steht doch da. Ist egal! Sorry.
Was wollte ich sagen vor 5 Minuten? Ich wusste, dass ihr ein schwuler Verein seid. Also das sagt Eddie Murphy.
Ja. Ja genau, wollen Sie, wo er in dem World
ja, ja, ich genau, wusste, ja. Dass er in Schwule
fallen. Ein herrlicher, so. Großartiger Film.
Wollte nur gesagt haben.
Das Kostüm für The Flash wurde gezeigt. Wusstet ihr, dass das Annie Muschietti den Flash trägt?
Ja, das wusste ich.
Ja, wusstest du das?
Ich glaube, ja, irgendwo hatte ich das mal abgespeichert.
Ja. Und ihr wisst aber ja,
es überrascht mich jetzt trotzdem.
Übermorgen vor einem Jahr waren wir bei Annie Muschietti.
Ja,
in und Hamburg.
Und seine bezaubernden Schwester. Und haben
aus Anlass.
Und ich hoffe, dass wir da, wenn das Gröbste überstanden ist hier, dass wir da hin können. Weil wenn es so sein sollte, dass Andy Muschietti mit Michael Keaton dreht und der spielt nochmal Batman, flippe ich aus. Mhm. Das wird der Punkt sein. Das überschattet für mich The Batman. Dann flippe ich aus.
Ich glaube, das wird es nicht mehr geben. Die machen alles über Zoom jetzt, glaube ich.
Sachen gibt es, die gibt es. Auch noch kurz und damit
möchte ich. Wir haben die Szene mit Michael Keaton übers iPad gedreht. Hallo?
Ich meine nicht die Dreharbeiten, die
Promotion. Hören Sie mich? Aber ich höre Sie nicht.
Ich bin Batman.
Ann, genau.
Letzte Nachricht, damit schließen wir das DC-Event auch ab. Der neue Aquaman soll einen etwas ernsteren Ton bekommen. Wo ich dachte, echt?
Solange sie immer noch zu Geschäftsbesprechungen auf Seepferdchen reiten, sehe ich da kein Land.
Ich denke immer noch an den Bongo.
Könnt ihr bitte die Seepferdchen satteln? Ich möchte mit dem König von da drüben sprechen.
Ich glaube, der Bongo-Oktopus, der hat mich gekillt, glaube ich.
Nein, generell, das Reiten auf Seepferdchen ist, ja, okay, können wir machen.
Wollen wir über Tenet reden und Thorsten gehen kurz
in den Raum?
Dann reden wir kurz über.
Aber du hast einen Hot Mic, denk da dran, ne? Und du, genau. Dir bammelt da was rum. Mach's ja, nicht kaputt machen.
Dir bammelt was
aus der Hose. Du hast da was hängen.
Langzeit-EKG, ja, ich weiß, ich steck's mir in die Tasche.
So, Gary, das letzte Mal, als wir im Kino waren, der letzte Film, den wir im Kino gesehen haben vor dem Lockdown, war Der Unsichtbare.
Ja.
Und der erste Film, den wir gesehen haben, nicht zusammen, aber war Tenet.
War Tenet.
Wie war denn für dich dieses Erlebnis, ins Kino zu gehen nach all der Zeit, nach einem halben Jahr?
Ja, es war irgendwie ein bisschen befremdlich. Also ich fühlte mich tatsächlich so ein bisschen unwohl. Aber es war ein gutes Kino. Ich habe versucht, ins UCI zu kommen, aber da waren alle Vorstellungen komplett proppevoll. Wie die das machen, ich habe keine Ahnung.
Wir wollten ins IMAX, ins UCI in Bochum, und du riefst an und sagtest, nee, das mache ich nicht, das ist zu voll. Und ich habe dann auch gedacht, na, stellt das sich jetzt an, und habe ich gedacht, nee, das ist, du bist ja doch ein bisschen auch Voice of Reason auf jeden Fall, was das angeht. Also ich habe ihn dann gesehen im Union Theater in Bochum.
Ja, ich auch dann.
Und um 16.30 Uhr und saß da mit 5 anderen Mannequins.
Ja, drin, ja. Ne? Das ist jetzt die beste Zeit, Filme zu gucken.
Genau, und wenn man Zeit hat, wenn man Tagesfreizeit hat, die Kinos sind leer, sind sauber, sind durchlüftet. Und ich habe mich dann auch, es war am Anfang natürlich, ich meine, wenn du überlegst, wie der Film anfängt, das ist schon einfach auch ein Schlag in die Fresse. So, ne? Also es ist selten ein Film gesehen, der so unangenehm anfängt wie Tenet. Also man sitzt ja dann quasi im Kino oder in einem Auditorium und man wird ja direkt angegriffen. Der fängt ja sofort an, der Film.
Ja.
Wie hast du das gesehen? Übrigens, zugeschaltet ist unser Tonmeister Henry Streberch, der auch was dazu zu sagen hat.
Ja, über das Kinoerlebnis habe ich was zu sagen.
Über das Kinoerlebnis, was hast du dazu zu sagen?
Ich fand's absolut scheiße.
Okay,
wieso? Also, Christopher Nolan, also der ganze Soundmix von dem Film war grottig. Und das ist bei vielen Leuten so gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob man mich jetzt hier gut hören kann. Warte mal, ich drehe mich mal ein bisschen höher. Aber also bei uns war das so, der fing extrem laut an, der Film.
Genau, und wurde dann leiser gedreht.
Und wurde dann tatsächlich leiser. Also als ob jemand an der Fernbedienung wie ich leiser gedrückt hätte. Mhm. Und bei dir war das auch, glaube ich, so, ne?
Nee, eigentlich war das okay. Ich bin ja soundmäßig sehr, sehr verwöhnt, muss ich sagen. Also auch durch meine Anlage zu Hause. Also will damit nicht angeben, aber ich habe eine State-of-the-Art-Surround-Anlage und ich habe selten ein Kino, wo es besser klingt als bei mir. Was aber auch an dem Raum liegt, weil der Raum ist einfach klein und die Anlage ist eine 30-Kilo-Subwoofer-Box und ich habe manchmal das Gefühl, das Haus stürzt ein, wenn ich die richtig aufdrehe. Ja. Ja. Und da können wenige Kinos mithalten. Natürlich gibt es ein paar sehr gute. Ich fand, was du sagst, ich fand den Mix sehr seltsam. Das haben jetzt auch einige Leute
moniert,
dass die Musik extrem laut war und dass die Dialoge, ihr habt den auf Englisch gesehen, ich habe ihn auf Deutsch gesehen und du hast auch gesagt, ich muss mir den nochmal auf Deutsch angucken. Ich habe nichts verstanden.
Das Problem davon ist, Christopher Nolan hat, glaube ich, 2017 in so einem Interview gesagt, dass er seine Filme nicht mehr nur noch für hochwertige Kinos mit hochwertigem Soundequipment mixt und nicht mehr für minderwertige Kinos. Ich finde das eine absolute Sauerei. Gerade jetzt, zu so einer Pandemiezeit, du lockst da als der Film, der jetzt die Kinos retten soll und scheint ja wohl auch irgendwie jetzt gut zu laufen.
Nee, wir sind gerade dran, aber du kannst ruhig dazu stehen.
Lockst du da Leute mit so einem hochkomplizierten Film in die Kinos, weißt aber auch, dass der in den meisten Kinos wahrscheinlich einen sehr kacke Sound hat. Weil du kannst den Film null verstehen. Gary und ich saßen da und er hat zu mir, glaube ich, so in der Mitte geguckt, ne? Und ich so, ich habe keine Ahnung, was es geht.
Nee. Irgendwann fällt ja auch der Satz, stellen Sie einfach keine Fragen.
Und da kommen wir ja dann auch da gleich dazu. Also ich hab so das Gefühl gehabt, das ist so dieses Thema Zeitreise mit einer Umdrehung zu viel. Also weißt du, wenn ich da sitze und denke... Weil ich meine, das, was am meisten Spaß macht bei Zeitreisenfilmen, ist doch, dass man hinterher sagt, okay, aber ist das wirklich möglich, wenn der da gewesen ist und der da, ist das möglich? Und das konntest du dir bei dem Film komplett klemmen, weil du überhaupt nicht, die einen sind vorgelaufen, die anderen sind zurückgelaufen. Ich habe den Film einfach nicht kapiert. Ich meine, vielleicht bin ich auch zu doof.
Ja, aber
vielleicht
bin ich auch zu einfach.
Der Film setzt sich leider als Puzzle, und das macht Nolan ja gerne, der macht ja gerne so Puzzle. Ja. Filme, ne? Der setzt sich leider nicht so gut zusammen, wie es Inception tut.
Ne, das stimmt, das ist nicht sein bester Film.
Weil Tenet hat auch keine Charaktere.
Das wird ja Nolan immer wieder angekreidet. Bei Dark hattest du ja gesagt, die Deutschen schaffen es aus dem Thema Zeitreise sogar den letzten Spaß zu nehmen. Das ist bei Tenet natürlich, kann man jetzt vergleichen, wie man will. Das mit der Charakterisierung, der Hauptdarsteller John David Washington hat keinen Namen.
Er ist der Protagonist.
Die einzige Figur, die eine Motivation, also natürlich hat der Antagonist eine Motivation, Kenneth Branagh, die Elizabeth Debicki, die übrigens die Prinzessin Diana spielen wird in der letzten Staffel von The Crown oder in der nächsten, auch ganz toll ist. Die hat eine sehr starke emotionale Geschichte, aber die anderen halt auch Pattinson nicht. Es ist, weil du sagtest, Style over Content. Ja. Was ich ja mal sage, es gibt Filme, da ist der Stil wichtiger als der Inhalt. Hier ist der Stil der Inhalt. Stil ist der Inhalt. Und du sitzt da und selbst wenn du Filme, oder ich musste auch an den dritten Harry Potter denken mit der Zeitreisegeschichte, wie clever das war, wie clever das im Buch war und wie toll das im Film auch gelöst war, wo du echt da sitzt damit so, boah, ist das toll, die haben sich richtig Gedanken gemacht, du fühlst dich abgeholt, du fühlst dich mitgenommen. Und dieser Film, das ist dem, also ich habe wirklich das Gefühl, das war Nolan jetzt mal einmal so richtig kackegal.
Ja. Weil ich möchte auch sagen, dass die ganzen Performance, ich fand die super. Ich fand die Schauspieler, der Film sieht auch toll aus, auch dass das alles in Kamera gemacht ist. Also
das,
zum Beispiel,
das ist wenig
wenn er da dieses Zahnrad, das sieht man auch im Trailer, wo dieses Zahnrad plötzlich so, das Magneten, ist in Kamera. Ist das ist kein
VFX. Du siehst auch, dass Leute rückwärts laufen und vorwärts laufen, das siehst du halt. Es gibt einen Anschlussfehler mit der Frisur von Robert Pattinson, fiel mir auf. Er hat ja diese tolle und es gibt einmal, aber es ist mir nur kurz aufgefallen,
das Seherlebnis ist extrem frustrierend und da komme ich jetzt mal zurück, einfach in der Zeit, die wir jetzt gerade sind, ist, weil wo wir ins Kino gegangen sind, sind, das Bermuda-Dreieck war voll mit Leuten. Voll mit Leuten, die keine Kamera, keine Maske.
Die haben keine Kamera getragen. Ich
muss dazu sagen, dass das Bochumer Unionkino ist mitten im Kneipenbezirk. Das heißt, in Bochum ist es Bermuda-Dreieck, weil es wirklich auch so ein Pizzadreieck ist.
Man geht da verloren.
Das ist eine Straße, das ist die südliche Kortumstraße, und es ist richtig voll. Und als ich rausgegangen bin um 7, fing das halt auch schon an.
Ja, ja,
das ist wirklich so, das ist so ein Hotspot, und es war ein komisches Gefühl, aber es war auch damals ein komisches Gefühl, wenn ihr euch erinnert, nach 9-11 zum ersten Mal ins Kino zu gehen und einen Film zu sehen und rauszugehen. Also ich
bei 9-11 nicht das Gefühl gehabt, als nächstes stürzt ein Flugzeug aufs Kino.
So, nee, das nicht.
Blöd,
aber ja, aber es geht jetzt so ein bisschen um Befindlichkeit. Ich meine, was du, glaube ich, sagen willst, Henry, ist, dass der Film nicht der richtige Film ist für jetzt diese Zeit und auch für die Situation des Kinos.
Ja, weil der
einfach... Das kann man Nolan jetzt nicht vorwerfen.
Naja, das mit dem Sound werfe ich ihm vor.
Das mit dem Sound, ja.
Ja, weil du lockst Leute in den Film rein, den man eigentlich mehrmals sehen muss.
Muss, ja.
Ja, um den zu verstehen. Weil ich kann auch jetzt nicht sagen, dass ich den Film scheiße fand, weil ich habe ihn null verstanden. Einfach
wegen des Sound. Das ist genau der Punkt.
Und es ist kein Film für mich, der es wert ist, jetzt zu der Zeit ins Kino zu gehen. Ich musste ihn nicht im Kino gesehen haben.
Ja,
also vor allem, wenn man sich freut, wieder ins Kino zu können, kommt dann so ein Film. Und dann
ja, also das ist ganz merkwürdig. Das ist, du sitzt da und denkst, du hast das Gefühl, du hast was richtig Geiles gesehen, aber du bist dir nicht so richtig sicher. Mhm. Und das meine ich so, wenn der Filmemacher das Gefühl hat, er muss cleverer sein als ich. So, dann,
aber hattest du dich das Gefühl schon bei Inception?
Nee, Inception, das konnte ich tatsächlich nachvollziehen. Also da bin ich noch mitgekommen.
Inception hat auch den Pro-Punkt, nämlich dass Inception den Leonardo DiCaprio-Charakter hat, der nochmal einen persönlichen Stake in der Geschichte hat, mit seiner Frau, mit den Kindern und so. Und das hat Tenet null.
Es geht um was.
Also es geht um was.
Die Stakes. Wie nennt man das, wenn man sagt,
was auf
Stakes
dem Spiel steht.
Es geht um was. Es geht
was auf dem Spiel steht.
Der Einsatz ist hoch.
Und die Welt zu retten ist für mich ein extrem schwacher Einsatz, also extrem schwaches Ziel.
Die Welt zu retten ist ja auch als Einsatz Lulli. Seid ihr doof oder was? Ist die Welt
nicht? Ja, nee, Thorsten,
ich bin so gespannt.
Weil es ist zu groß.
Ich weiß ganz genau, was da ist.
Guck mir den an, dieser Tag. Ich erkläre euch den beim nächsten Podcast.
Da bin ich sehr gespannt. Warten wir mal alle drauf. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass es nicht sein bester Film ist. Was ich nicht gelten lassen kann, ist, dass Nolan keine Charaktere zeichnen kann.
Musik Hans Zimmer?
Nein, es ist der Typ, der auch Black Panther gemacht hat. Und es klingt sehr wie
Hans
Zimmer. Also ich muss dazu sagen,
auch, ist null hängen geblieben bei mir.
Doch, die Musik fiel mir sehr stark
gar
auf.
Nicht.
Ich muss ganz kurz sagen, ich bin nicht wirklich ein großer Fan von Hans Zimmer. Das hat mir, das weiß ich, deswegen sage ich es. Aber die Musik hat mir sehr gut gefallen, aber sie will ein bisschen zu sehr klingen wie Hans Zimmer, was für einen Christopher Nolan-Film natürlich auch passend ist. Aber es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich sagen will, es ist jetzt irgendwie gewollt, aber... Aber was ich sagen wollte, ist, Nolan kann Charaktere. Nolan, Batman hatte eine Hintergrundgeschichte. Die Hintergrundgeschichte, denk mal bei Interstellar, das hätte überhaupt nicht
funktioniert,
wenn er seine Familie nicht zurückgelassen hätte.
Und dass zum Beispiel, dass Dunkirk auch keine wirklichen Figuren hat.
Du, Dunkirk, habe ich geguckt, da war Fahrt nach Dresden. Und da muss ich dir sagen, von Dunkirk bin ich ein bisschen enttäuscht. Okay. Ich kann überhaupt nichts zum Thema Musik sagen, obwohl ich ihn gesehen habe, weil er für mich kein klar erkennbares Thema hat.
Nö, das ist diese Henry
Vial. Die Shepard-Tone nennt man.
Ja, der Film wirkt sehr leer, sehr fragmentarisch. Ja. Man möchte die ganze Zeit, wenn oben der Kollege, der auch Bane gespielt hat, in dem Flieger sitzt.
Tom Holland.
Tom Hardy.
Tom Hardy.
Tom Hardy. Tom Hardy. Man möchte immer, wenn die Maske auf hat, sagen... So, Leute. Und das ist halt schon wieder ein toll fotografierter Film, keine Frage. Kenneth Branagh auch sehr charmant. Aber auch da habe ich mir gedacht, so, was will denn jetzt mit Dunkirk von mir? Toll fotografiert, ich glaube als Ton auch bombastisch, auf dem iPad natürlich jetzt völliger Unfug. Trotzdem geguckt und dachte mir so, ja.
Aber er hat doch funktioniert
trotzdem. Aber Dunkirk versucht keine komplizierte Kriegsgeschichte zu erzählen. Tenet versucht eine komplizierte.
Dunkirk versucht eine ausgesprochen unkomplizierte Kriegsgeschichte zu erzählen. Und das ist, das hat mich jetzt auch nicht so mitgenommen. Ich war schockiert für eine Minute, das sagt man immer so, Deutschland schockiert. Scheibenwischer erobern Deutschland im Sturm. dass Ärzte schockiert. nehmen Sie 70 Kilo ab pro Tag mit einem Glas dieses häuslichen Tricks. Und da war ich schockiert, als er vorbei war. Als ich im Zug saß, nicht so, fuck. Weißt du so, warum ist er vorbei? Warum?
Na, aber da fordert Nolan warum? Ja, da fordert, bei Dunkirk fordert Nolan ja den Zuschauer durch die verschiedenen Zeitebenen. Dadurch, dass er drei Handlungsstränge in verschiedenen Zeitabschnitten zeigt.
Hat auch eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich
das. Wer hätte ahnen können, dass das alles Rückblenden sind?
Ja. Nein, Dunkirk, den fand ich schon enorm.
Aber es funktioniert. Und ich finde halt eben, dass es bei Tenet nicht funktioniert, was er da macht.
Er ist ein bisschen zu clever für seine...
Ich hätte es gerne gehabt, wenn Christopher Nolan mal eine Folge gemacht hätte von Two and a Half Men. Einfach um auch mal das Gefühl... Das wäre richtig lustig gewesen, oder?
Ja, ja.
Wir haben Gesprächsbedarf über Tenet, wenn du Tenet...
Da bin ich sehr gespannt. Ich weiß, ich lege mich da ziemlich fest. Ich weiß ganz genau, was Thorsten sagen wird,
nee,
aber...
Nee, weißt du nämlich gar nicht.
Gary hat das jetzt schon so ein Kuvert drin, was der Thorsten ja, sagen wird. Ja. Mit
ich Datum, genau Zeitungsausschnitt. Der erste Satz ist, was ist... hör mal, Tenet, was ist das denn für eine Scheiße?
Nein.
Film lädt zur Diskussion ein.
Nee, lädt er nicht an. Also es gibt Filme, die laden nicht zur Diskussion ein. Wie zum Beispiel Deep Blue Sea 3.
Ah, habe ich jetzt auch.
Sensationell, wo man gesagt hat, hör mal, pass auf, Deep Blue Sea haben wir ja gemacht vor 15 Jahren. Wir hätten die Hälfte Geld. Wollen wir den normal machen? Oh ja, cool.
Und der also, ist schon schlecht gealtert.
Ich hab tatsächlich, der ist schon richtig scheiße gealtert.
Ich habe tatsächlich Underwater gesehen mit Kirsten Stewart, heißt das du?
Ja. Spielt der?
Der war gut. Der war,
ich habe den sogar gekauft, weil ich den gerne sehen wollte.
Fand an dem den klasse, Tag. Weil der, das ist auch ein Film, du machst den an, sie steht in irgendeinem sie steht Waschraum.
Schlüpfer im Waschraum.
Im Waschraum
und Wasser und
dann
rein.
Dann geht's los. Dann geht's aber auch ja. voll.
Handlung sofort. Charaktereinführung, ja, danke, nein.
Nee. Exposition.
Flucht von einer Unterseestation zur anderen Unterseestation. Super. Problem unterwegs Kreaturen. Ja. Wo du sagst, ja.
Du solltest eigentlich jeden Film pitchen.
Nein, aber ist
pass
ja
auf,
so.
Folgendes, Kollege, hier.
Ja, aber so.
Problem, Kreaturen.
Ja, Bam. Problem.
Schablunsen, zack.
Zack. Und dann zum Schluss aber auch nochmal ein kleiner Twist, wo du sagst, ach so.
Ja, so,
dann kann
ja.
das jetzt gar nicht gehen.
Da wird so. Sagen Sie das doch.
Dann würde ich sagen, komm, Atomexplosion, gelöst.
Wir können ja. jetzt
und,
auch
und, aber das ist ein bisschen, man merkt ein bisschen, dass er nicht ganz so teuer war am Ende, weil ich da kaum, also wo man wirklich sagt, das genau ist auf 4K, aber ADR, Knickknack. Trotzdem ist der gut. Der ist super.
Ja. Für 99 Cent war er...
Wir werden
für 13 Euro gekauft.
Wir werden noch nicht über die Zukunft des Kinos reden können, ob Tenet jetzt wirklich die Kinos retten wird jetzt diesen Sommer und was mit James Bond
ist. Läuft ja ganz gut.
Läuft ganz gut. Der andere Versuch oder das andere Modell ist ja jetzt, und das hat Thorsten ja auch schon getwittert, ist, dass Mulan jetzt bei Disney Plus für 22 Euro zu haben sein wird. Da hast du ja geschrieben, du möchtest dann auch im Abspann genannt werden, wenn du den Film kaufst.
Ja.
Was aber auch, wir hatten ja das Modell ja schon mit der Unsichtbare und mit, glaube ich, mit Bloodshot und so weiter. Das
Film,
die ins Kino kommt.
Ich habe sie alle natürlich auch dankbar geliehen für 15 Euro. Bloodshot war natürlich schon wegen Martin Kessler habe ich den geliehen. Mhm. Bloodshot war, wo
Martin
du gesagt
Kessler,
hast,
unsere Station Voice,
ja,
die Stimme
Voice,
von Vin
Diesel. Typ, wo ich mir gedacht habe, ja, Bloodshot, ja.
Den wir in Köln nicht sehen konnten, weil wir keinen Parkplatz gefunden haben. Für Bloodshot sind Gary und ich extra nach Köln gefahren. Und da war das war im März noch, ne, oder?
Ja,
da war die innere Kanalstraße gerade gesperrt.
Ich muss mal gucken, ob ich diese Aufnahmen noch habe.
Oh, ich habe gerantet über diese Kackstadt.
Bänder extrem.
Ja, also wir sind... Wir haben uns darauf gefreut, mal zu einer Pressevorführung zu gehen, die erst um 17 Uhr ist. Aber wir haben es tatsächlich nicht geschafft, nach Köln reinzukommen. Doch, ne? Hennes, hast du das nicht mal gesagt, dass man das Gefühl hat, die Kölner wollen gar nicht?
Was ist das denn jetzt für eine Scheiße hier? Die Kölner wollen nicht, dass man in die Stadt reinfährt. Sieht man mich überhaupt?
Ja,
weißt du, Leute schreiben mir, der Bender ist immer so unfreundlich. Ja?
Ja.
Ich bin überhaupt gar nicht unfreundlich, ihr Pisser. Ich bin überhaupt gar nicht, ich bin total nett. Ich bin total, nur wenn ich in Köln bin ich unfreundlich. Wie zum Beispiel jetzt in diese ganze Scheißstadt. Ja?
Ja.
Hier kommst du überhaupt nicht voran. Wir sind jetzt eine Stunde von der Autobahnabfahrt. Jetzt sind wir auf dem Ring. Die wollen nicht, dass man hier hinfährt.
Nee.
Ja, die ganze Stadt, ich sag euch was, die gehört zugeschissen und zwar großflächig von oben mit Dünnschiss und dann mit Altbier nachgespült, damit die Kölner sich mal schön ärgern hier. So eine Scheißstadt. Warum sind. Weißt du? Warum gibt's die überhaupt, die Stadt?
Was wollten wir denn gucken?
Bloodshot.
Wir sind.
Mit dem Diesel.
Wir sind. Von Luftlinie sind wir vielleicht.
So eine Scheiße, ey.
Luftlinie sind wir vielleicht 2 Minuten vom Kino entfernt.
Die gehört abgerissen, die Stadt. Und zwar sofort. Dem Erdboden gleichgemacht. Nicht nur das Stadtarchiv, alles. Alles abreißen hier und in Düsseldorf wieder aufbauen. Und die ganzen Kölner müssen dann in Düsseldorf wohnen. Und ihr Leben lang nur noch Altbier trinken.
Ja.
So, ich komme hier zentimeterweise. Es ist Viertel nach fünf.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Hier kommst du überhaupt gar nicht voran.
Den Film haben wir jetzt abgeschrieben. Und
den werde ich mir auch nie mehr angucken.
So, ich habe keinen Bock drauf. Weil der in Köln lief.
Ich habe so einen Hals auf diese Scheißstadt. Weißt du, warum man früher nach Köln gefahren ist? Hier, wegen Saturn.
Für Saturn.
Und da gehen wir jetzt nämlich auch rein.
Da fahren wir jetzt dran vorbei.
Nee, wir fahren da nicht dran vorbei.
Ja, jetzt fahren wir im Moment dran vorbei.
Ich park da jetzt, wenn es da überhaupt einen Parkplatz gibt. Wahrscheinlich gibt es da nämlich auch überhaupt keinen Parkplatz. Jetzt ist die Ampel schon wieder rot. Ich bin genau 3 Meter weit gekommen.
Jetzt hör auf, die Leute glauben dir das alles.
Die Leute denken, ich meine das nicht ernst. Ich meine das total ernst. Ich hasse diese Stadt. Köln.
Wir sind um 3
Köln
Uhr.
Köln gehört.
Wir sind um 3 Uhr, naja, fairerweise um 3:15.
2 Stunden sind wir gefahren von Bochum.
Ja.
Eine Scheißstadt. Warum seid ihr denn nicht mit dem Zug gefahren? Wegen Corona. Ja, weil Gary Angst hat, dass er von den Chinesen angehustet wird.
Gary hat
Bordbistro.
Gary hat keine Angst. Gary ist einfach nur vorsichtig. Sollte man das nicht sagen?
Ich verstehe das Gleiche. Ich verstehe das ja auch. Aber weißt du, wenn das jetzt ein Film gewesen wäre, wenn das jetzt der neue Spielberg gewesen wäre.
Das wäre ärgerlich. Pizza, das wäre.
Dann hätte ich mich. Aber ich fahre hier nie wieder hin. Ganz ehrlich. Köln kann mich am Arsch lecken. Ganz ehrlich, aber großflächig. Eat my shiny metal ass.
Apropos, so Terminator ist raus auf DVD.
Wie Terminator ist raus
auf DVD? Hattest du mich nicht die Tage gefragt, wenn der rauskommt?
Welcher Terminator?
Ja, der neue. Ja, der erste. Den ersten gibt es so in 35. Fallo Jom Rand. Fahr ja am Rand.
Jetzt sag du mir nicht noch, wie ich zu fahren habe. Ich fahre am Rand, wenn ich will.
Zwei alte Herren unterwegs.
So, und Terminator ist welcher Terminator? Genesis oder was?
Ja, nee, der neue.
Ja, Genesis. Heißt ja, Genesis?
Ist das nicht Genesis?
Der soll kacke sein. Der ist bestimmt genauso kacke wie diese Stadt. Der neue Terminator ist das Köln unter den Filmen.
Unter den Terminator-Filmen.
Unter den Terminator-Filmen.
So.
So, jetzt fahre ich hier ins Parkhaus. Und wie? Ich finde keinen Platz. Dann kacke ich hier auf die Straße.
Aus.
Wirklich.
Dann kackst du auf der Straße.
Ja, und ich habe schon 2 Kaffee gehabt heute, also Vorsicht. Ganz vorsichtig, Köln. Wenn jetzt hier einer schreibt, der Bender soll sich nicht so aufregen, den hau ich auf die Fresse. Fahr ich vorbei. Mach das ganze Internet kaputt. Da jetzt komm ich da nicht dran, weil ich so einen kurzen Arm habe. So eine Scheiße. So eine Kacke auch.
Warum ist das denn hier so hell? Ja, ja.
So ein Dreck.
Ja.
Ficky.
Also es ist tatsächlich so, Kino, das kommen wir jetzt ab. Also,
ich habe auch keinen Bock mehr.
Nö. Wir sind jetzt praktisch nach Köln gefahren, um nach Saturn zu gehen.
Machen wir schön Saturn. Kaufe ich jetzt Saturn leer. Die Leute denken, das ist jetzt
gespielt. Danke, also. Merkel.
Danke, Merkel, ja. Wirklich.
Ja, naja. So, der Adler ist gelandet.
So eine Scheiße.
Das ist echt so.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Dürfen wir keine erzählen. Und der Thorsten hat Hexenschuss.
Thorsten hat Hexenschuss.
Der hat den gut.
Der feine Herr hat Hexenschuss. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir nicht. So, alles Scheiße. Gute.
Die innere Kanalstraße klingt auch, als wäre es unter Wasser, muss man auch sagen. Ja, lass uns die innere Kanalstraße nehmen.
Ich war richtig angefressen und naja, egal.
Aber, ja, und Unsichtbare war natürlich ein Geniestreich.
Was ist jetzt mit Mulan? Also pass auf.
Was man wissen muss.
Was ist mit Mulan?
Disney braucht Geld und das ist richtig und das verstehe ich. Disney hat viel Herzblut wahrscheinlich in das Projekt investiert. Und jetzt musst du das natürlich irgendwie ein bisschen einlösen. Das muss ich auch sagen, das verstehe ich auch. Jetzt ist aber so, bis vor der Apokalypse war das so, dass du gesagt hast, komm, Sonntagnachmittag, die Kinder wollen Mulan sehen. Dann sind 5 Leute da reingegangen. 5 Leute haben Popcorn gefressen, 5 Leute haben sich den Film angeguckt, wenn es geht, in 3D.
Und haben 150 Euro aus.
Ja, um 17 Uhr stiegen die wieder in ihren Kombi, sind nach Hause gefahren, Fischstäbchen, Bett. Diese Zeiten sind...
Hose kalt überm Stuhl.
Passé, genau. Rollläden runter, lalelu. Jetzt musst du andere Vertriebswege finden.
Ja.
Und das bedeutet, dass du natürlich eine gewisse Barrierefreiheit auch erzeugen musst. Mach es doch den Leuten so simpel, wie es geht. Gleichzeitig musst du das wirtschaftlich machen. Ich bin mir sicher, dass die auch schon gerechnet haben. Na gut, aber trotzdem müssen 8 Millionen Menschen diesen Film jetzt kaufen für 22 Euro. 22 Euro ist ein normaler Moment, Preis.
Ist er dann gekauft oder ist er
geliehen? Ich dachte zuerst, er wäre geliehen.
Der ist gekauft.
Ah, okay.
Und dann schrieb jemand, ja, der ist aber nur so lange gekauft, bis ich Disney Plus abbestelle. Das ist bei jedem Streamingdienst so. Sorry, wenn du bei Prime einen Film kaufst und du schaffst dir Prime ab, sind deine Filme auch weg.
Ja, fast.
Naja, ziehen kannst du ihn nicht. Du brauchst dich ja nur wieder einloggen, dann sind sie ja wieder da.
Ja, aber dann musst du wieder bezahlen für Prime. Also das ist das Prinzip von Streamingdiensten.
Ja,
also das natürlich. Kann ich nicht gelten lassen. Ja. Deswegen stehe ich ja auf physische Medien. Du bist jetzt auch nicht die Zielgruppe für Mulan, das muss man auch dazu sagen. Das
weiß man gar nicht.
Weiß man nicht.
Aber weiß man gar nicht.
Ist natürlich, Mulan ist natürlich auch sehr stark für den chinesischen Markt gemacht worden, natürlich dürfen wir ja auch nicht vergessen.
Warum? Weil da so viele Chinesen drin mitspielen? Du Rassist!
Ist das jetzt rassistisch? Ich meine,
nein, Blödsinn.
Aber
ja, natürlich, du hast...
Nein, aber guck mal, wenn wir bei Disney Plus sind...
Übrigens,
Hausmeister Krause ist auch für den indischen Markt gemacht worden.
Aber der Tatortreiniger ist für den englischen Markt jetzt adaptiert worden.
Das ist richtig geil, da bin ich stolz.
Greg Davis spielt The Cleaner und auf dem Foto steht auf seinem Overall Lausen. Ich bin gespannt, wie die das aussprechen werden, Lausen. Und ich bin auch gespannt, ob die BBC hingegangen ist, hat gesagt, Entschuldigung, Studio Hamburg, dürften wir das haben? Wir geben Ihnen auch Geld. Oder ob sie einen Stromberg gemacht haben.
Ja,
nein,
Stromberg.
Ja, nein, sie werden, das ist alles, es gibt sogar, ist alles rechtens. Ich habe mir Artemis Fowl angeguckt auf Disney Plus.
Ach, da sind wir.
Ja, Artemis Fowl, der kriegt den Arsch nicht hoch. Die ganze
der
Zeit
ist so ein Couch. Kenneth Branagh Regie, ich habe... Ja. Zwei Bücher gelesen, das ist ja damals so im Pfadwasser von
Harry Potter.
Erstes Buch gelesen und gedacht, boah, schön aufgemacht, schön mit seinem Butler, schön, gut, geil, ironisch, schön. Und dann ziehen sie die Elfenkarte, wo ich so, warte, weißt du, sie können bei Excalibur mitspielen, Herr Schreier, so, warte bitte. Und dann wurde es mir sofort so, ich sag, was für Elfen, Alter! So, und dann ist das so, weißt du, da wäre mir lieber gewesen, wenn ein Titty-Twister gegangen.
Ja.
Was? Alles Vampire? Und das ist so, wo ich gesagt habe.
Auf jeden Fall hat der Film es ja nicht ins Kino geschafft. Er war, man nennt das ja, das finde ich so schön, Development Hell. Also die ja. Wie soll man das übersetzen auf Deutsch? Die Vorbereitungs. Was? Produktionshölle. Vorbereitungshölle. Also. Und du siehst, ich habe mir den Film wirklich, ich habe ihn in drei Sitzungen mir angeguckt, weil er funktioniert nicht. Der Film, man kann nichts gegen die Schauspieler sagen, die Special Effects, du hast das alles schon 100 Mal gesehen, was das wirklich Tolle ist Josh Gad als dieser Zwerg, als dieser Riesenzwerg, der sich durch die Erde frisst, das ist ja, wenn du dich erinnerst. Der
sogenannte Riesenzwerg.
Genau, der bohrt sich ja durch die Erde, indem er seinen Unterkiefer ausklappt und die Erde dann hinten ausscheidet, genau.
Wir haben folgende Rolle für Sie.
Und das sieht super aus, das ist toll.
Wir würden gerne mit Ihnen ganz kurz hier ein Casting machen. Bitte simulieren Sie. Erde essen und die ausscheißen. Sie bewegen sich durch einen Tunnel.
Aber was Gary halt sagte, Disney Plus und auch Netflix, es wirkt ein bisschen wie eine Resterampe. Manchmal. Und das ist bei Artemis Fowl ist der Fall. Also ich habe das schon auch in unserem Patreon-Kanal auch gesagt. Guckt euch den Film bitte nicht an. Er funktioniert nicht. Es ist ein toller Schauspieler.
Alle geschlossen, nicht gemacht.
Guckt ihn euch an. Ich meine, wenn Sonntag draußen regnet, urteilt selbst.
Wenn ihr einen schönen Film sehen wollt, mal 90 Minuten lang, dann guckt euch bitte Get Duked an auf Amazon Prime. Den habe ich mir nämlich angeguckt. Get Duked. 4 schottische Schüler werden dazu verdonnert, in den Highlands Camping zu machen. Und werden dann von einem Adling und seiner Frau mit Masken gejagt. Der Adlige wird gespielt von Eddie Izzard. Es ist eine Mischung aus, Trainspotting, Attack the Block, aber auch so ein bisschen Hunt for the Wilder People. Ist sehr lustig, also es ist eigentlich kein Slasher.
Okay, bester Slasher-Film, den ich gesehen habe. The Hunt habe ich gekauft.
Oh.
Sind nicht James Bloom? Doch.
Blumhouse.
Ja.
Gespielt von Damon Lindelof und...
Ja, kostet nicht viel.
Ist The Hunt, ist das der mit der aus
ja.
Glow.
Glow, ja.
Sensationell guter Film.
Ja.
Ja.
Ich warte noch, bis
der billiger wird. Ich habe, wie sie spielt, was alles nicht gesagt wird und der trotzdem klar wird, das macht den Film schauspielerisch so gut. Also die Frau hat dann Oscar verdient. Das war also super ganz, ich habe den geguckt und dachte mir, was ist das denn für ein
Hand.
Brillanter Backwood-Slasher,
Manhunting. Was ist denn das Genre eigentlich? Das Genre ist das
Genre, wie meine Oma gesagt hat.
Das Genre ist doch begründet worden mit beim Sterben ist jeder der Erste, oder nicht?
Genau.
Mit Deliverance.
Genau, du das spielst Banjo gegeneinander und dann sofort.
Das ist, ich würde sagen, dass das Erste ist hier dieser Schwarz-Weiß-Film, der in der King Kong-Kulisse gedreht wurde. Wie hieß er noch?
Zaroff.
Ja, ja, genau. Nicht jeder Kopf hat seinen Preis. Das ist
was anderes. Nee, auch nicht die Insel, das war eben Professor Zaroff, wo dann Menschen gejagt
wurden. Genau, wo Menschen gejagt wurden. Genau,
ja.
Genau.
Und das ist halt einer von denen.
Was dann später so bei Battle Royale, was das quasi.
Genau,
bei. Ja, und ich erzähle da gar nichts zu. Es ist wie Battle
Royale. Also, es fängt ein bisschen an. Mit dem Flitzebogen.
Es fängt ein bisschen an wie die Hungerspiele.
Ja, die
Hungerspiele. Der Film, genau. Der Film ist toll. Der ist nicht so lang, der macht Spaß. Der erklärt sich von selber. Der ist wirklich gewalttätig auf so eine lächerliche Art, weißt du, wo du sagst, ach komm,
ja, und
so,
das bitte. Ist, und das ist Get Duke nämlich auch. Und wie gesagt, Eddie Izzard spielt mit und das wunderschöne Aufnahmen der schottischen Highlands. Wer schon mal in den Highlands war, weiß, da ist nichts. Das heißt, die können sich auch ganz schwer verstecken eigentlich nur.
Eigentlich The Nolan.
Und also, mir hat sehr viel Spaß gemacht, ist nur 90 Minuten lang und produziert das Ganze von Tobey Maguire. Im Abstand dachte ich so, ach guck mal, was macht denn eigentlich Tobey Maguire? Der hat diesen Film.
Tobey Maguire hat das in irgendeiner Art und Weise, er hat ja in Hollywood verschissen, ne? Irgendwie.
Ja, aber keine Ahnung. Trotzdem.
Was wolltest du sagen? Ich habe Cobra Kai, habe ich mich sehr gefreut.
Ich habe angefangen mit Cobra Kai.
Ja. Und ich muss sagen...
Das wäre ein Typ. Hör mal, Cobra Kai, kannst du mal...
Wir haben jetzt
lass die ersten mal sechs Python Folgen... Manfred Bescheid.
Lass mal Natter Günther in Ruhe.
Wir haben die ersten sechs Folgen geguckt und ich muss sagen, das ist echt... sensationell, wie die wirklich diese Handlung wirklich aus diesen zwei, drei Filmen oder ich sag jetzt mal zwei, wie die das wirklich konsequent weitergedacht haben und diese Figuren sind einfach großartig. Da ist natürlich sehr viel Fanservice drin.
Darf ich mal was ganz Schlimmes sagen? Ich habe nie Karate Kid gesehen.
Ja,
nie
in meinem ganzen Leben. Was ist mit dir kaputt?
Der Miyagi hat generell gelernt, wenn man
Zaun streicht. Ich hab in den 80ern echt eine Lücke irgendwo.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Du hast kein Eisenstiel gesehen, du hast kein Rocky gesehen, du hast kein Karate-Kid gesehen. Um Gottes Willen, was hast du denn gesehen?
Ja, was war denn
da? Was denn? 20 Mal Labyrinth. Nein, aber was
da ich sehr mochte... Den Weg aber auswendig.
Was ich sehr mochte bei Karate-Kid 2...
Zweimal links.
War natürlich Ah, schade, wenn sie den Weg gegangen wäre, wäre sie direkt zum Schloss gekommen.
Ja, aber vier Minuten.
Nein, aber was ich sehr mochte bei Karate Kid 2 war natürlich der Titelsong von Peter Cetera, The Power of Love. Nein, ich weiß, das kommt noch.
Nein, das Tolle ist wirklich, wir sind jetzt aus der Perspektive von diesem Johnny Lawrence, heißt er, glaube ich, der im ersten Teil, also in dem ersten Spielfilm, verloren hat. Und der immer noch voller Wut steckt und natürlich Daniel Russo, gespielt von Ralph Macchio, für sein verkorkstes Leben verantwortlich macht. Und da spielen die so brillant. Beide. Ich hatte gedacht, Ralph Macchio spielt da nur eine Cameo-Rolle. Weißt du, so mal kurz.
Ralph Macchio hat eine Kette von Autoläden.
Ja, das ist
und immer
super.
So, wir zerschlagen
ja, Preise. Und ich finde das so klasse, weil es sind beides Figuren, die in den 80er Jahren komplett hängen geblieben sind. Bei dem einen mehr, bei dem Johnny mehr. Ne, der ist ja wirklich so wie, was ist das denn? Weißt du, warum gibt's das denn jetzt so? Ne, der wirklich so komplett blind ist. Und der andere, der Ralph Macchio-Charakter, der ist auch in seinem Triumph, den er damals gefeiert hat, am Ende des ersten Teiles, ist er komplett hängen geblieben. Und deswegen verkauft er jetzt die Bonsai-Bäume, die kriegen die Leute, wenn sie in seinen Autoladen reinkommen, die kriegen sie als Kundengeschenk. Und damals hat der Bonsai-Baum hatte der eine große Bedeutung in dem ersten ein Karate-Kit. Ein
moderner Ansatz.
Nee, es ist sehr, sehr interessant. Es ist wirklich, also Leute, das ist jetzt mal ein Beispiel für eine Serie, wo die Leute das Original, das Source-Material super, super ernst genommen
haben. Kann ich denn jetzt Cobra Kai gucken ohne...
Ich glaube, es macht mehr Spaß.
Es macht am meisten Spaß, wenn du vor 20 Jahren Karate Kid gesehen hast, weil du viele Flashbacks hast,
ja, da muss ich
weil sie sehr schön das alte Material angeglichen haben.
Da muss ich nochmal den DeLorean nochmal anschmeißen und nochmal zurück in die Zeit. Übrigens, DeLorean, die habe ich schon geschickt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Thorsten wird jetzt wieder mit den Augen rollen, aber der Zurück in die Zukunft Playmobil Adventskalender macht mich fertig, tut mir leid. Mann, das ist wirklich die Rathausuhr.
Was ist denn da drin? Ja, und was ist da drin? Abgelaufene Schokolade
von 1989. Das wäre geil, ja. Das wäre sehr geil. Aber du hast wirklich, das ist wie so ein Diorama, ne? Du hast
ich würde die Fresse aufreißen, aber Lego bringt den Batwing raus.
Ja.
Und er wird einen halben Meter breit sein.
Ja.
Und da bin ich kurz am Überlegen, wen ich anheuer, damit er ihn zusammenbaut. Auf so eine Scheiße habe ich ja null Bock.
Habt ihr, da wir immer noch nicht über The Boys reden können, weil es noch nicht läuft zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, wir sind sehr gespannt. Wie seid ihr bei Umbrella Academy? Hast du das
ich schon? Bin durch.
Bist durch? Ja. Ist es so, also ich fand ja den Ansatz, dass es um diese Kennedy-Geschichte spielt, das fand ich ja so ein bisschen Stephen King-mäßig, der Anschlag halt auch. Ne?
Ja.
Also ich habe, glaube ich, 3-4 Folgen gesehen, ich habe sehr viel Spaß.
Ich habe auch sehr viel Spaß gehabt. Bis zuletzt. Also das ist,
Gary hat uns auch was voraus. Du hast die ersten beiden oder die ersten drei Folgen Lovecraft Country gesehen.
Ja. Auch großartig. Ja. Wird immer besser. Ja. Wird von Folge zu Folge.
Anders wie das Buch.
Anders als das Buch. Ja, ich habe das Buch jetzt gerade noch mal gelesen und das Buch fängt sehr langsam an.
Ich finde das erstaunlich, dass du das echt noch mal.
Ja, ich liebe dieses Buch. Das Buch ist großartig. Und das Buch fängt sehr langsam an, bis sie dann zu diesem Lovecraft.
Da geht sofort auf die.
Und da geht sofort los. Ja. Und das ist.
Aber trotzdem ist sie so genial gespielt und so genial. Und die Special Effekte. Das
ist wieder Weißer Hai. Sind Stunde nichts.
Die Special Effekte sind super und die ganze Thematik ist super. Also gefällt mir sehr.
Drauf.
Aber das Problem ist, Sky zeigt ja diesen ganzen 80% des HBO-Content.
Ja, alles klar.
Ja, cool. Das Problem ist aber, die haben keine Untertitel. Und da wird sehr viel Slang gesprochen.
Ja.
Und da weiß ich auch, da habe ich das
kann
Gefühl,
ich,
dass
kann
mir
jetzt
so
nicht
die.
In Deutsch gucken?
Nee. Zeigen sie nicht in Deutsch.
Ist nicht auf Deutsch.
In der OV. Und das ist, da habe ich das Gefühl, dass mir da sehr viele Nuancen.
Tu dir den Gefallen, liest das Buch. Das Buch ist wirklich. Du wirst es lieben. Gehen. Ich kenne ja auch deine Geschichten, deine Anthologie-Geschichten.
Ja.
Das ist für
Wie
dich.
Bald als fettes Buch erscheinen beim Publikumsverlag.
Oh, sehr gespannt. Also Lovecraft Country als Serie und aber auch als Buch sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Eine Serie ist zu Ende gegangen. Ich halte es mal kurz in die Kamera. Tatsächlich, Foster ist
Finale.
Zu Ende. Schönen Gruß von Oliver Döring, vorhin noch mit ihm telefoniert. Das Finale von Foster. Ich kann jetzt endlich sagen, jetzt muss ich mal sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Folgen Foster. So, und es gibt in keiner Folge diese Serie ist so komplex, dass du sie eigentlich am Stück hören musst. Also wie sie jetzt erschienen ist, immer mit ein paar Wochen oder Monaten Pause dazwischen, du kannst ihm nicht folgen.
Es ist ein bisschen das Tenet unter den Hörspielen.
Ja, und das Ende ist fantastisch. Wir leben in einer Zeit des Zwielichts. Die Serie hat ein großartiges Ende. Ich vergleiche das wirklich mit dem Avengers-Ende, mit Endgame. Also
Iron Man.
Iron Man stirbt, genau. Bei Foster stirbt am Ende Iron Man und es gibt eine große Beerdigungsszene. Er hat sich wirklich, wirklich was dabei gedacht und es lohnt sich, diese Serie in der Gänze zu sehen. Leute, wir müssen zum Ende kommen.
Habt ihr Power gesehen auf Netflix mit Jamie Foxx? Project Power.
Ja, absolut Kack.
Sensationell beschissen, aber in gut.
Komplett bei eingeschlafen.
So. Sensationell beschissen, aber in gut. Sowas müsste hinten auf der DVD draufstehen. Die
kriegen dann die Fähigkeiten von Tieren. Speziellen Tieren. Können alles unter Eis setzen, ihnen platzt der Arsch, oder sie werden riesengroß, oder die Augen werden blau, oder sie können fliegen, oder werden Chamäleon. Ich überlege immer noch, was der Film mir genau mitteilen wollte.
Ja,
aber
das ist halt so ein typisches Netflix-Ding.
Soll ich mir angucken oder nicht?
Ja, das kommt drauf an, ob es draußen einen Neuschnee gibt. Aber
ich bin bei eingeschlafen.
Nicht für Umme. Mein Leben ist nicht für Umme. Also, sagst du nicht bloß nicht, dann...
Schon, dass der Schauwerte hat.
Okay.
Ja. Er hat gewisse Schauwerte.
Hast du denn mittlerweile Gelegenheit gehabt, mal in Garth Marenghi's Dark Place reinzugucken?
Nein, ich habe nichts. Nein.
Tu das bitte.
Ja,
Thorsten, das wird eine ganze
Folge. Bitte, danke, bitte.
Eine ganze Folge. Kommen wir zur Mystery Box. Die Frage war sehr einfach beim letzten Mal.
Ich glaube.
Wir hatten wie viel? Also,
ich glaube, es waren echt über 100.
Es waren über 100 Zuschriften. Wir haben beim letzten Mal gefragt, was war das denn genau?
Hör mal, bei den Leuten, die eingesendet haben, war genau einer dabei, der die falsche Antwort hatte. Alle anderen waren richtig.
Also wir haben gefragt, in welchem Film spielt der Vater von The Wasp mit? Der Enkel, der Neffe von Ben Parker und wer war noch?
Der Hausmeister von Frau Schnepp-Drelleck.
Von Frau Schnepp-Drelleck. und Iron Man, also Iron Man, genau, und, ja, und der, ja, Sohn, ja, von Tony Stark, also Robert Downey Jr., Michael Douglas und Tobey Maguire, da sind wir wieder, spielen zusammen in dem wunderbaren Film The Wonder Boys.
Das stimmt.
Der ist ganz, ganz toller Film, ja, und da sind sehr, sehr viele drauf gekommen. Ein Film, den man gerne, auch Katie Holmes spielt auch mit. Und,
die Käfer auch.
Katie spielt auch mit und Rip Torn spielt auch mit.
Ganz Rip? Mit.
Rip Torn, der alte Rip spielt auch mit. So,
auch Rip Torn.
Uns haben was? Der ist gestorben.
Nicht,
der,
nein,
ist
gestorben.
Ist er nicht ins Gefängnis
gegangen? Rip Torn ist tot, ja.
Ja, vorher war er wohl noch inhaftiert.
Ja.
Runde. Der hat noch irgendwas geklaut, ne?
Ja, irgendwas. Rip Torn war auch ein geiler Name.
Rip Torn. Torn
ist geil. Ja, Larry Sanders.
Ja, Larry Sanders. Ja. Boah, vor allen Dingen, wie lange das gedauert hat, bis ich es begriffen habe. Rip Torn. Ah, okay.
Rip Torn. Ja, genau. Es haben sehr, sehr viele, wie gesagt, geschrieben. Und nochmal, schönen Dank. Einige sind erst jetzt auf uns aufmerksam geworden und haben uns geschrieben, dass sie unsere quasi die anderen 77 Podcasts dann quasi jetzt in der Corona-Zeit gebinged haben.
Ja, wir denken, ja, ist ja in einer Woche durch, wenn du nichts anderes machst.
Wir sind die Corona-Killer.
Die Corona-Killer.
Also Corona wird uns killen, wenn wir nicht aufpassen.
Ja, aber danke schön. Dann wissen wir, was wir die letzten 7 Jahre alt gemacht haben. Ne?
Ja.
7 Jahre.
Ja, haben wir einen alten Podcast?
Ja.
Haben wir einen alten Podcast?
Hör mal.
Wir haben glaube, Füße.
Mittlerweile macht ja jeder einen Podcast, der sprechen kann. Wir haben ja, wir haben mal Podcasts angefangen, da waren einige von den Podcastern heute noch nicht mal geboren.
Wir haben die ersten auf Wachsplatten aufgezeichnet. So lange machen wir das schon.
Unseren ersten Podcast gab es nur als Kabel.
Ja. Unseren ersten Podcast mussten wir bei den Leuten machen, die ihn hören wollten.
Genau. Tag, genau, den haben wir den Leuten geschickt. Kann ich mit, so einer, mit diesen Flexi-Platten, die bei Yps immer drin waren.
Ja, Mickey Spaghetti. Ja, ja, genau. So, ich habe jetzt mal einen gezogen.
Ich heiße Warum Mackie, machst du nicht Mackie Spaghetti.
So, pass auf.
Dünne weiße Nudeln mit Tomatensauce sind mein Leibgericht. Bitte.
Ich bin total geschockt, dass Thorsten Sträter die...
Ich kenne doch alle Schallplatten aus der Yps, Alter.
Den Mackie Spaghetti Song kennt.
Mackie Spaghetti.
Ja.
Ja, bitte.
Ist das geil. Können wir das covern, bitte? Wenn wir mal live aufnehmen.
Covern, ja.
Wir sollten, covern das mal. Wir,
ja.
Covern. Oh, und dann mit dieser...
Ja, aber, und dann machen wir die B-Seite, machen wir Kalle Verfalle. Das wird da
Vorsicht, Verfalle.
Ja, genau.
So, also... wird albern. Die Mystery Box geht an Sören Eilhardt nach Bad Lauterberg.
Wow.
Glückwunsch.
Okay. Sören.
Sören
Eilhardt.
Du bist von uns hören, Sören.
Lauterberg. Glückwunsch. Die nächste Mystery Box. Ein bisschen.
Dir gehören, Sören.
Nein, du hast eingewonnen. So.
Du hast gewonnen, nicht verloren, Sören.
So, die nächste Mystery Box geht
das an. Wird die anderen empören, Sören.
Aber wir wollen dich auch nicht dabei stören.
Das wollen wir an dieser Stelle schwören, Sören.
Oder willst du uns etwa mit deinen Antworten betören, Sören?
Was putzt du ja sonst drin? Möhren, Sören?
Sonst gibt's das auf die Öhre. Das hat der arme Mensch, ey, weißt du? Ja. Du hast gut reden mit deinem Thorsten. Das ist auch mehr so
ein Sammelbegriff. Thorsten, mehr geht nicht.
Aber Gary, du bist mal ganz still.
Gary? Ja, was denn?
Ja, was?
Ja, was?
Ja,
was?
Ja.
Ja, was?
Wer weiß, wie Limo sitzt auf wie ein Schluck Wasser an der Kurve im Sessel. Lass uns jetzt mal weitermachen.
So,
jetzt.
Die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, die uns, riddle me this, da ist er wieder, der Riddler, die uns den Zusammenhang, wir spielen immer das Spiel, Six Degrees of Kevin Bacon, wie kommt man von einem Schauspieler oder Schauspielerin zu der anderen über Umwege und über, ne, der hat mit dem mitgespielt, der war in dem Film, der kennt den, so. Beide haben Augen. So. Ich möchte die Verbindung haben von Chadwick Boseman zu Armin Rohde.
Oh.
Ups. Riddle me this. Armin Rohde, Chadwick Boseman, hin und her. Ist nicht so schwer. Es ist jetzt nicht so schwer. Antworten bitte nur an post@streterbender-streber.de.
Ja.
Post, wir blenden das auch ein für alle, die uns hören. Wir blenden das jetzt ein.
Ich vergesse das auch immer. Ist es Info oder ist es
Post? Nee, es ist Post. Post@streterbender-streberg.
Streter?
Nur dann, nur an diese E-Mail-Adresse, nicht über Facebook, nicht über Twitter, nicht über Instagram. Und was ist die Verbindung von Chadwick Boseman und Armin Rohde? Eine Sache habe ich noch vergessen und das sollten wir jetzt auch machen, weil wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist euer Lieblings-One-Shot? Also eure Lieblings-, weil ich habe ja diesen Lost in London gesehen von Woody Harrelson, der ja nicht nur in einem Shot aufgenommen worden ist, sondern auch live gestreamt worden ist in den Kinos. Ja. Und ich habe mal einfach mal gefragt, was ist euer
Lieblings-One-Shot?
Birdman ist zum Beispiel einer.
Nee, das war's, Birdman.
Birdman. Was haben wir denn hier? Die Anfangsszene von Touch of Evil von Orson Welles.
Ja, die ist sehr
gut. Haben wir hier noch? Was haben wir denn noch hier? Auch großartige One-Shot-Szene. Die Buchladenszene in Top Secret mit Peter Cushing. Die ist nicht nur ein
One-Shot. Rückwärts gefilmt.
Die ist rückwärts gefilmt. Die ist natürlich auch großartig. Die Kampfszene aus 300 oder Oldboy auch.
Also, ja.
Ja. Ja, auch. The Raid hat ein paar gute.
Ja.
Die Copacabana-Szene aus Goodfellas, also der Anfang.
So ja, viele, die ist natürlich auch schön.
Viele Michael Ballhaus, Scorsese-Sachen sind ja. One-Shot. Die Szene aus der ersten Staffel von True Detective hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm.
Auch. Stimmt, diese Kampfszene ja. Genau. Da im Knastbereich.
Ich mag ja, ich mag auch wenn du das nicht magst, Hennes.
Hennes heiße ich.
Ich mag immer die Warner aus Miss Maisel. Die mag ich.
Ach so, mal. Ja. Ja, ich finde einfach, die erzählen nichts. Das ist so einfach so.
Doch, die erzählen doch was.
Ja,
ja, da fehlt ja einfach der intellektuelle Zugang zu Hennes.
Der Angriff im Wald aus Children of Man. Oh ja, das war auch. Oh ja,
habe ich gar nicht mehr am Zettel.
Das war eine Ansage, oh ja. Die Szene aus Shining, in der Danny mit seinem Dreirad durch den leeren Hotelflur fährt und man auch immer den Wechsel des Bodenbelags hört.
Ja, 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 ja.
Ja.
Das ist natürlich, das hätte ich gerne als CD.
Aber, auch sehr schön. Und dann gibt es natürlich Filme, die komplett im One-Shot gedreht worden sind. Victoria, Lost in London, Cocktail für eine Leiche, natürlich Rope, Hitchcock.
1917.
Da sind Schnitte drin, das wissen wir.
1917, wo man bis heute nicht weiß, wann spielt er eigentlich. Machen wir weiter.
Dann gibt es noch diese Kampfszene in Atomic Blonde auch.
Oh ja.
Die auch
ja,
fantastisch ja, ja, ist. Stimmt.
Dann das wäre, glaube ich, mein Favorit.
Diese fantastische Szene in Daredevil in der ersten Staffel. In der ersten Staffel.
Die ja eine Hommage oder einfach
simpel geklaut
ist bei.
Eine Hommage. Und mein.
Treppenauswärterei.
Treppenauswärterei. Dann gibt es noch natürlich in Abbitte.
Oldboy.
Oldboy. In Abbitte mit James
Bond. Der auch lange gedacht, Abide. Was ist Abide?
Abide. In Abbitte, das ist nämlich dann Abide. Ich hätte gerne noch ein Brethren.
Abide, ja.
In Abbitte, der Schluss, die Szene.
Abide.
James McAvoy über den
Strand. Dann guckst du, Historienwichse.
Über den Strand von Dünkirchen geht auch wieder Dünkirchen. Und Gary, wusstest du, dass es eine komplette One-Shot-Folge gibt von Mad About You mit Paul Reiser und Helen Hunt? Da sitzen die ganze Zeit nur da. Es ist nicht nur ein Shot, es ist auch nur eine Einstellung. Also die Kamera bewegt sich nicht. Das ist eine fantastische Szene. Okay, und irgendwann mal reden die
auch. Okay, dann sind wir auch
ein One-Shot. Dann sind wir auch
wir sind auch ein One-Shot. Das ist mir gerade ist mir das bewusst geworden. Ja. Das heißt, das größte Problem ist bei diesem Podcast. Eins der größten Probleme neben den Protagonisten ist Länge und dass wir keine Schnitte haben.
Wie lange sind wir denn?
Egal, für das nächste Mal hätte ich gerne, weil Duke, da geht es auch so ein bisschen um Drogen. Nicht umsonst heißen die auch die Highlands. Das ist ein Gag aus dem Film, tut mir leid.
Deswegen heißt es ja auch Bottrop, weil da eine Menge digitalisierter
Bots. Deswegen ist Bottrop auch City of Future, ne? Oder wie heißt es? Innovation City heißt es, glaube ich, auch. Ja. Was ist euer liebster Trip im Film? Also euer liebster Drogentrip? Ich denke jetzt natürlich an Trainspotting, also an so...
Ich denke an The Doors.
The Doors natürlich, aber in welchen... Ich
mochte am liebsten, wie Chick Icario sich in der... wie Gary Oldman sich in der Profi immer so
Tabletten einwirkt. Ja, aber es geht mir auch so ein bisschen um die Visualisierung
des Drogentrips.
Wo man sagt so, das kenne ich.
Ah, Spider-Man.
Ja. Ich will jetzt keinen angucken, Gary, aber Amsterdam 2000, sage ich nur. Das war... Holla die
Walter.
Das war 2000, da reden wir das ist 20 Jahre her, dann reden wir beim nächsten Mal drüber.
2000, da war ich schon auf der Welt.
Da warst du schon auf der Welt, ja, da war dein Vater.
Aber da warst du noch im Hort.
Und zwar für Jahre. Also ja. Was ist euer
Lieblings-Drogentrip
im Film, in der Filmgeschichte?
Es geht nicht um den Drogentrip, den ich hatte, als ich den Film gesehen habe, oder? Weil das wäre Jurassic Park.
Hey. Oh, okay, doch. Das ist
interessant. Nee. Oh, das wäre aber auch mal. Da können wir da beim.
Ich habe danach aufgehört zu kiffen. Ich habe nur eine ganz kurze Phase gekifft und war bekifft in Jurassic Park mit Kollegen.
Können wir beim.
Und das hat mich komplett überfordert, als dann der Hubschrauber. Und dann kommt das erstmal. Und die einzigen im Kino so. Fuck! Das kann ich bar!
Und alle anderen im Kino haben gesagt, haben die gerade Excalibur gesehen?
Ja. Und dann kam es erstmal der T-Rex wieder. Polizei! Es war wirklich. Finger weg davon. Kein Pferd.
Wir reden beim nächsten Mal drüber. Über unseren ersten, besten Trip und euren Lieblingstrip im Kino. Ja. Noch ein Hinweis. Also, Gary Strebeck hat einen wunderbaren Audiokommentar aufgenommen mit unserem lieben Kollegen Dr. Ingo Naumann.
Oh ja,
stimmt. Und zwar für einen seiner Lieblingsfilme, für Rocky.
Für Rocky, ganz
genau. Kann man sehen bei Ingo Naumann T. Text, glaube
ich. Ich blende das mal ein.
Blende das mal ein. Gary hat natürlich auch noch seinen wunderbaren Podcast Viele Wege führen nach Om zusammen mit Roland Heeb. Ich habe noch einen Podcast, wissen auch einige, mit Thomas Nicolai zusammen, Blühende Landschaften, unser kleiner Ost-West-Dialog. Und da haben wir gerade, was vielleicht auch für euch ganz interessant sein könnte, da haben wir gerade über tschechische Fernsehserien gesprochen. Also wirklich über Pantau und über die Märchenbraut. Wir reden über Rumburak.
Sehr tschechisch anspruchsvoll.
Sehr, sehr, ja. Und warum zum Beispiel es eine Szene gibt bei Lucy, der Schrecken der Straße, wo diese Kinder auf einmal durch Köln rennen. Das ist ja alles, du denkst, hä? Das sind tschechische Kinder.
Habt ihr auch über Sexana geredet?
Über Sexana haben wir auch geredet, ja.
Okay.
Warst du ein bisschen verliebt?
Ja, total.
Sexana? Ja, da reden wir drüber. So, und kleiner Teaser noch, wir werden dieses Jahr noch live auftreten. Wir werden dieses Jahr noch live auftreten im Dezember. Wir kommen nach Hamburg.
Open Air.
Es wird kein Open Air. Am 2. Dezember. Am 2. Dezember ist es, glaube ich. Der 2. Dezember. Ja, Karten sind natürlich streng.
Sind die denn jetzt schon im Vorverkauf?
Ich weiß nicht, aber
streng riechende Karten.
Ich sag's jetzt einfach, wir spielen nicht im Schmidtchen, wir spielen im Tivoli, weil es größer ist, weil es mehr Platz ist. Und das wird auf jeden Fall noch passieren. Das ist was, auf was wir uns sehr, sehr freuen, auf unsere kleine Klassenfahrt nach Hamburg. Und wir hoffen,
dass... Die Fahrt allein dahin ist immer ein...
Die Fahrt ist immer eine Reise wert.
Vor allem, wenn Thorsten neben einem sitzt und Excalibur guckt dazwischen. Und wir freuen uns sehr auf euch und wir freuen uns über eure Rückmeldungen und dass wir euch so viel Spaß gemacht haben in den letzten 7 Jahren und darüber hinaus. Danke nochmal an Radley fürs Sponsoring. Gary, hast du noch was zu sagen?
Nee. Alles
Thorsten,
Gute.
Thorsten, na, warte mal, diesmal machst du es aber richtig.
Ja.
Das ist dein Schluss.
Hör mal, die Kinder warten draußen. Also Gary, ich meine, das hört sich jetzt doof an.
Das war unser 79. Podcast, der nächste ist bereits der 80. 80.
Der 80.
Mal gucken, was wir uns da einfallen lassen können.
Wir werden jetzt hier rausgeschickt, weil jetzt ist hier Kindertanz. Wir müssen jetzt
gehen. Dankeschön nochmal an das Team von
Majestic. Ich fände es schön, wenn es organisch ineinander übergehen würde, aber sie wollen es nicht.
Nein, das wäre toll. Das wäre ein schöner Jumpcut. Gary. So.
Alles Gute, auch beruflich.
Sträter, Bender, Streberg. Der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Ja, wenn euch das gefallen hat, dann kann man uns auch man nennt das Abspannvideo. Ja, dann kann man uns auch abonnieren. Sind
jetzt die Abspanner. Kann man
da unten da. Ja, da genau da? Auf deinem Gesicht da.
Auf meinem Gesicht.
Ja, hast genau.
Du das dahin?
Ja, genau.
Sieht man mich dann überhaupt noch?
Ja.
Also schön. Falls ihr uns nicht sowieso schon abonniert habt, dann
man sollte das machen. Dann ist man immer voll dabei.
Wenn es euch nicht gefallen hat, holt euch eine Pommes.